Real Talk meldet sich zurück nach fast 2 Jahren Abstinenz, Covid geschuldet und auch sonstigen zeitlichen Engpässen. Habe ich es jetzt endlich mal wieder geschafft. Mit einem guten Freund an meiner Seite. Freund, aber auch Geschäftspartner, kann Richtig. Man ja sagen. Eddie Kruse, schön, dass du da bist.
Immer wieder gern.
Freut mich. Ja, kurz mal zu deiner Person.
Ja, meiner Person. Also ich habe angefangen, nach Berlin gekommen, vor 12, 13 Jahren, nach dem gerutscht, eigentlich studiert. Wollte nur nebenbei ein bisschen Geld verdienen als Flaschensammler und Cookies damals, an der Friedrichstraße noch. Dann schnell zum Nachtleiter geworden dort. Und von dort aus dann ins Watergate nach knapp 2 Jahren, da auch als Nachtleiter, dann ins Büro gewechselt. Und ja, dort dann auch Clubmanagement übernommen, ins Büro schnell gewechselt. Und dann war Watergate auch vorbei, weil ich keinen Bock mehr auf Nachtleben hatte. Und dann ins Bergheim, zu Osgood Booking. Und da hat es Agent angefangen. Das war dann bekanntermaßen, bin ich ja letztes Jahr raus und habe meine eigene Agentur gemacht. Und jetzt bin ich mit AGA zusammengegangen, mit Frills. Und haben ja Former People und Frills kombiniert. Und so sitzen wir hier, nach einem Jahr harter Arbeit auf jeden Fall.
Ja, kennengelernt haben wir uns ja noch zu der Zeit bei Osgood.
Genau, da haben wir uns kennengelernt.
Genau, da.
Ich werde es noch nie vergessen, am Bergheim war auf jeden Fall, wo wir uns kennengelernt haben.
Richtig, auf der Toilette.
Wir haben uns vorher auf jeden Fall eine Techno-Influencer-Bar kennengelernt, im Bergheim auf jeden Fall.
Stimmt.
An der Business-Bar.
Stimmt, an der Business-Bar, ja,
genau. Ein bisschen vermisse ich die auch tatsächlich, das gebe ich gerne zu auf jeden Fall. Genau, aber aufgrund unserer Größe, natürlich hat man uns nicht übersehen können.
Also, ich glaube, Max oder Shimon haben uns dann vorgestellt.
Genau, ich hatte Lust, vorgeschrieben auf jeden Fall, ich konnte kein Gesicht zuordnen.
Ja.
Auf jeden Fall, denn wir haben uns eine Weile unterhalten und schon gesehen und dann gedacht, ah ja, du bist Rafa, klar.
Ja, genau.
Genau, richtig. Da haben wir den Atzentalk ein bisschen, das war ganz gut.
Ja, da meintest du noch, hast du gar nicht gedacht, dass ich so ein Atze bin.
Genau. Ja, ich kam aus Stuttgart so, ich bin ja auch ein bisschen Klischee-Mensch, gebe ich gerne dazu, auf jeden Fall, meinen Vorurteilen. Und das war dann sehr belustigend auf jeden Fall und schön. Guck uns an, heute sitzen wir mal hier, Jahre später.
Absolut, ja, ist auch geil, hat sich echt also zum einen ja so eine geschäftliche Partnerschaft entwickelt, aber halt auch eine Freundschaft vor allem.
Genau.
Also das finde ich halt auch echt geil an der Sache.
Genau.
Jetzt hast du so grob umrissen, deine Station, aber wir können es ja noch ein bisschen detaillierter machen. Vor allem so dieser Übergang Cookies Watergate, was ja eigentlich mehr so ein bisschen, sag ich mal, hausiger, tech-hausiger ist als das, was du dann bei Osgood gemacht hast oder jetzt vor allem dann mit Former People und Frills.
Ja.
Wie war so der Übergang und also wie war die Umstellung für dich selber von diesen hausigen Gefilden eher zum Techno zu wechseln?
Genau, ja, lustig, eigentlich war es ja schon immer bei mir so, also ich komme ja gar nicht aus elektronischer Musik eigentlich, ne? Ich weiß noch früher, so Ende der 90er, da wo ich ja komme aus Magdeburg gebürtig, meine Eltern umgezogen auf dem Dorf, wo ich 16 war, 136 Einwohner, nur Nazis um mich herum, wir waren damals alle, ich war im Hip-Hop, Basketball gespielt, Graffiti, versucht mal Breakdance zu machen, alles wieder gelassen, auch mal gerappt tatsächlich.
Was war dein Rapper?
Ach, das will keiner mehr hören, auf jeden Fall Eduardo, MC Eduardo, das war der Name. Ich hatte immer so ein spanisches Flanellhemd auf jeden Fall.
Hemden sind sowieso dein Ding.
Ja, das stimmt.
Definitiv. Als wir uns kennengelernt haben, hattest du auch so ein buntes Hemd im Bergheim an.
Genau,
so, ich glaube, der farbigste Dude im Bergheim.
Ja, da ist was dran auf jeden Fall, das stimmt. Nee, das fand ich auch mal gut. Nee, und tatsächlich war es dann immer so, dass ich, wie gesagt, mit der Musik eigentlich damals zu tun hatte, habe auch schnell gemerkt, mich haben immer Sachen immer interessiert, andere Sachen, die ich nicht kannte, und habe mich dafür immer sehr, sozusagen, mich immer reingefuchst, sagen wir es mal so. Das war damals im Cookie-Store, ich habe mal zugeguckt bei Flaschensammeln auch, was die Leute machen auf der Management-Ebene. Und ich dachte immer, die sitzen nur im Büro rum, so, ne, hängen da rum, trinken hier und da mal was, leiten Leute an. Ich fand es immer interessant und spannend, so die Management-Ebene. Hab gemerkt, wenn du ein bisschen mehr Effort reinpackst, dann kannst du doch weiterkommen. Das war das gute Nachtleben. Wie gesagt, ich habe ja parallel studiert und hatte da meinen Struggle. Politikwissenschaft war in Marburg vorher und Deutschland ist ja das Land der Noten und Zertifikate. Das hat mich immer fasziniert im Nachtleben, dass man sich da nicht für interessiert hat. Es ging nur darum, was du kannst, wer du bist, ob du dich reinhängst oder nicht. Ja, das wurde immer nach Leistung bewertet, mehr oder weniger. Ja, nicht überall natürlich, gibt auch ein paar, wissen wir auch.
Muss ja nicht alleine.
Sind ja hier beim Real Talk. aber generell ist das schon so. Und so hat man mir das ermöglicht, hat damals Thomas Bär am Cookies, war in der Friedrichstraße der Cookies, das Cookies von Cookie selbst. Und genau, der hat mich dann hochgezogen, hat mir die Chance gegeben, mich da bewährt, denn der Cookie das Ding wollte umbauen, war eh sein Konzept, alle Jahre, 1-2 Jahre umzuziehen mit dem Laden, was ich eigentlich ziemlich spannend finde, das gibt's heute gar nicht mehr, um den Laden wieder neu zu erfinden. Jetzt habe ich immer umbaut oder so, Ja, das hat er dann natürlich extrem gemacht. In dem Moment, wo ich dann gegangen bin dort, da hat er eine zweite Etage reingezogen und wollte so ein bisschen das Katerholz sich von Mitte aufziehen. Mhm. Und im Zuge dessen hat er nicht nur den Laden umgebaut, sondern auch die ganze Management-Ebene entlassen, um dem Laden einen komplett neuen Anstrich zu geben. Ging, wie wir wissen, nach hinten los. Am Ende ist jetzt ein Restaurant, was ein geiles Restaurant, muss ich zugeben. Neben dem Cream des Crackers. Gut gemacht, Cookie. Genau, dann bin ich ins Watergate gegangen, weil da war ich eh privat feiern immer. Und wollte eigentlich nie dort arbeiten, wo ich feiere, aber ich brauchte halt Geld, musste ich verdienen nebenbei. Und dann bin ich dort Nachtleiter geworden. Cool. Watergate, ganz schnell. Und dann auch wieder ganz schnell dort ins, mit Uli und Stoffel. Die haben mich dann ins Büro geholt, hab dann Advancing gemacht, Clubmanagement. Und musste mir natürlich auch alles beibringen. So, hab dann meine eigene Veranstaltungsreihe gemacht mit meiner damaligen Freundin Samira. We Want hieß die. Ging übrigens Jimmy Jules hervor. Der gute Schweizer Lockenkopf auf jeden Fall. Mega geiler Typ, den er entdeckt. Keiner hat an ihn geglaubt. Nur wir und Biesmanns Joris, der heute auch noch gut durch die Decke geht. Genau, das war so damals die Zeit dort und das war natürlich auch Musik, mit der ich nichts zu tun hatte eigentlich. Mhm. Aber für mich war immer schon Club auch in Berlin nicht die Musik, ob ich ihn mag, selber persönlich oder nicht. Jetzt komme ich aus dem Hip-Hop und das war für mich alles eher so Billo oftmals. Aber ich habe mich mal anstecken lassen von der Crowd sozusagen. Wenn die Stimmung gut war, denn egal was es ist, habe ich auch Spaß am Ende des Tages. Genau, und dann war Watergate, ging dem Ende entgegen, so ein bisschen lang gezogen leider. Es war doch viel Arbeit, kennst du ja auch, 7 Tage die Woche. Mhm. Da hängen Büro, dann nachts nochmal da sein, representen, viele soziale Kontakte, dieser ganze Druck, den man hat. Ne? Das ist ein ungesunder Lifestyle, muss man einfach sagen. Für mich war das auch eine neue, da habe ich meine, sagen wir mal, die Anfängerfehler gemacht. Von wegen, mal, dass man nicht die After mitnimmt oder früher nach Hause geht, um sich auszuschlafen. So mit dem Studium.
Hat man bis heute auch ja, nicht gelernt.
Das stimmt allerdings. Das Thema vorher. Genau, richtig. Genau, nee, und dann, ja, war das dann irgendwann, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt reinhauen. Wollte kündigen und eigentlich in dem Moment komplett raus aus dem Nachtleben. Wollte nie wieder zurück, weil das war für mich eben so eine Zwischenstation. Viele verwechseln aber Nachtleben so als Hauptberuf und so weiter. Das wollte ich, war mir damals zumindest so meine Einstellung, wollte ich nicht als meinen Hauptberuf haben. Wollte immer woanders hin, wollte in Stiftung arbeiten, habe Politikwissenschaft studiert, wollte was Nachhaltiges machen, wollte irgendwann mal sagen, ja, dass ich irgendwas bewegt habe in meinem Leben. Das war so die Vision, die naive Vision, die man hatte. Genau, das habe ich nicht für mich im Nachtleben gesehen. Bin nach Kolumbien gegangen, ein halbes Jahr. Habe mich dann dort versucht, als Fotograf durchzusetzen. Mit meiner ganzen analogen Ausrüstung. Das ging natürlich schief. Also das heißt schief, war eine gute Erfahrung. Aber es hat sich einfach nicht gerechnet. Am Ende musste auch Miete und Rechnung bezahlen. Oh. Also wieder zurück, mich beworben von Kolumbien aus im Nachtleben, weil woanders wollte man mich nicht nehmen, weil ich eben nicht Zertifikate und Zeugnisse und Noten hatte, die ich brauchte. Und Lebens- und Berufserfahrung war den Leuten scheißegal, leider. Genau, und dann bin ich zufällig über einen Bekannten über Dreiecken bei Osgood gelandet und hatte, die haben Logistiker gesucht. Und dann bin ich zu Osgood. Und da war natürlich auch lustig, ich werde nie vergessen, das Vorstellungsgespräch, das ist da so 7, 8 Leute vor mir, so André Norbert, alle, die ganze Agentur. Das hatte ich auch noch nicht, ich dachte, okay. So,
all eyes on me.
Ja, ja, so ein bisschen auf jeden Fall, weil ich halt der Watergate-Typ, dieser Tech-House-Typ,
natürlich, ja, ja.
Geht in Techno an. Und Berghain, klar, da war ich auch oft natürlich. Ne? So, ich war dann ein Jahr lang eigentlich jedes fucking Wochenende, ne? Egal wo ich vorher war, unterwegs, immer am Ende sonntags natürlich immer ins Berghain. Mhm. Deswegen war das ganz interessant. Mhm. Genau, aber die habe ich dann am Ende genommen. Da ging es gar nicht um Vorteil, das muss man den Berghain mal lassen. Sind ja nicht so klischeebehaftet tatsächlich. Viele haben immer das Image von außen, wie der Laden so funktioniert. Das ist von intern betrachtet eine ganz andere Nummer natürlich, als das Bild, das man von außen hat auf diesen Laden. Da mein Job die Möglichkeit bekommen, als Logistiker anzufangen, dort dann auch schnell, weil es intern ein paar Umstrukturierungen gab, Leute haben uns verlassen. Und dann habe ich meine ersten beiden Künstler bekommen im Techno-Bereich, das war Samwin und Fidel. Das war natürlich ganz lustig, weil einerseits Fidel, die ältere Generation, der zur Legende steht, so, der die Reputation mitbrachte, und dann dem gegenüber Samwin, also Schimmern, der halt einfach für die Young Generation stand im Grunde. Das war schon ein ziemlich harter Spagat, auch weil ich mir natürlich auch früh klar war, dass du als Agent in dem Moment die Verantwortung hast für den Künstler natürlich auch, kennst du ja auch aus deinem Job, bist du auch dafür zuständig, Profile zu entwickeln, Gagen zu generieren, Miete zu zahlen und so weiter. Und das war für mich schon neu, aber auch herausfordernd. Und ich musste Techno lernen tatsächlich. Mhm. Also ich weiß auch noch, bevor dem Vorstellungsgespräch im Osgood, habe ich mir tatsächlich 3 Wochen lang Techno beigebracht. Ich habe, das kann man ja heute machen, YouTube, alle möglichen Online-Magazine, Foren und so weiter gelesen. Klar, kannte man das vom Feiern, aber das ist was anderes, wenn du da arbeitest.
Ja.
Genau, so war es so ganz grob umrissen, mein Werdegang. Man kann das alles lernen, weil am Ende des Tages ist die Musik, der Inhalt eigentlich relativ egal. die Struktur ist immer die gleiche, ja. Sondern egal, wo du hingehst. Ich glaube, wir könnten auch zum Beispiel jetzt vielleicht nicht Versicherungen verkaufen, aber...
Eine Freundin von mir ist Modelbookerin zum Beispiel. Mit der spreche ich oft drüber. Im Prinzip ist es, klingt ja jetzt ein bisschen abwertend, aber ist Produkt am Ende. Wir verkaufen ja im Prinzip trotzdem Künstler als Produkt in dem Moment. Richtig. Und ob das dann ein Model ist, ein DJ oder irgendwas anderes, ist eigentlich ja immer der ähnliche Ablauf.
Genau, richtig. Ist es auch tatsächlich. Ja, klar, die Deals unterscheiden sich.
Ja,
klar. Ein bisschen natürlich, ne? Aber ich denke auch zum Beispiel, dass man, wir haben ja im Techno, da kommen wir später bestimmt mal drauf zu sprechen, wenn man das sieht, was heute passiert, ist ja viel aus dem Hip-Hop übernommen worden. Ne? Besonders was in Amerika passiert ist. Das heißt, wird, oder dann auch im deutschen Rap sozusagen die Business funktioniert. Das hat der Techno ja übernommen, ein Stück weit. Oder versucht, den Spagat zu finden.
Wobei Techno schon noch echt hinterherhinkt, wenn man mal ehrlich ist.
Das stimmt, richtig. Ja, einige versuchen, es gibt immer so ein paar Leuchtturmfraktionen natürlich. Ne, und die werden dann immer, das ist ja das Problem bei uns auch, dass dieser Techno oder unsere Szene schmückt sich immer gerne mit innovativ und inklusiv und so weiter. Aber wenn man es mal ganz genau betrachtet, wenn du derjenige bist, der versucht, was Neues zu machen, natürlich und eben diesen Spagat genreübergreifend zu bewerkstelligen, dann wirst du natürlich erstmal kritisch betrachtet, beziehungsweise heutzutage mit Social Media kann man es natürlich perfekt nachlesen in den Comments. Ich kann mich immer gut daran erinnern, Max hat das geile Schiff gemacht, ne, mit den Comments hinten drauf.
Ja, genau.
Und das ist so ein Beleg dafür, wo man es so sieht. Ne?
Ja.
Er ist halt wahrscheinlich das Paradebeispiel für...
Ja, oder auch mit UFO die Kooperation und solche Sachen. Und da siehst du es ja auch. Also es gibt natürlich Leute, die finden das geil. Aber der Großteil, vor allem so diese coole Techno-Szene. Und wenn sie es nicht öffentlich machen, dann machen sie es irgendwie hinter vorgehaltener Hand und sagen, ja, wie kann man das machen und muss das sein?
Richtig, genau. Das war natürlich... das Bergheim steht natürlich so aus gut für... diese alte Generation mit den alten Techno. Die versuchen ja auch gerade, wenn du das Booking betrachtest, was sie dort machen, gerade auch die Agentur, die sie jetzt in den letzten Zügen haben, im letzten Jahr versucht zu verändern, sich zu reformieren. Kann man sich darüber streiten, ob es zu spät oder zu früh kam oder und unnötig war, wie auch immer. Aber ich kann nur sagen, für meinen Part, war meine Vision immer, dass ich immer anders machen wollte. Ja, das war immer schon der Anspruch, da ein bisschen auszubrechen. Das macht ihr hier auch. Das jetzt nach Corona, wenn man sieht, welchen jungen Gruppierungen Brands ihr mehr oder weniger eine Chance gibt auch.
Ja.
Das hätte es früher nicht gegeben.
Voll. So. Und wir machen ja mittlerweile auch Rap- und Hip-Hop-Konzerte.
Ja.
So. Also es ist zwar noch eher selten, aber man merkt am Publikum, da gibt es sehr viele Überschneidungen.
Absolut.
Es läuft jetzt noch nicht wie ein Clubabend natürlich, was die Zahlen angeht. Und wir machen ja auch eher noch sehr nischige Sachen. Es ist hier halt auch ein bisschen schwierig. Wir haben ja keine Bühne oder so. Das ist ein Riesenaufwand. Wir bauen dann da hinten die Boxen ab, bauen dann da die Bühne hin. Ist also immer ein Riesenriss. Aber du merkst, dass halt viele Leute, die hier Stammgäste sind, dann auch zu den Konzerten kommen. Also wir machen halt auch eher so Sachen, die dann so, also wir hatten jetzt TBK, Tiefpasskommando, MC Bomber, Saft Boys, Gäste und Rocco Weißensee. Es hat halt alles auch so ein bisschen Überschneidung zur elektronischen Szene. Mal schauen, was wir im neuen Jahr machen oder wir das noch ein bisschen forcieren. Aber man merkt wirklich, dass halt Leute da sind, die auch samstags auf die Techno-Party kommen.
Interessant. Und das funktioniert von der Crowd her, weil das war für mich damals, wie gesagt, ich komme ja aus dem Hip-Hop, und für mich war das immer so, im Hip-Hop damals, das war schon eine sehr aggressive Stimmung immer da, im Vergleich zu Techno-Veranstaltungen. Und das hat mich mal ein bisschen gestört tatsächlich, weil es unnötig war. So habe ich für mich Hip-Hop nie interpretiert gehabt. Aber klar, aus der Graffiti-Szene heraus auch, da gab es immer diese Aggressivität, untereinander die Rivalität. Und das hat sich dann natürlich auf den Events auch wiedergespiegelt. Oder wenn du heute in Berlin auf Hip-Hop-Events gehst, das ist natürlich, also da hat natürlich Berliner Türen für Techno-Clubs ein Riesenproblem, den Aslak da reinzulassen.
Ja, ja.
Das funktioniert dann nicht, weil das dann ein anderer Verhaltenscode das gibt, kann ich auch verstehen. Andererseits, Cookies, auch wieder da zurückzufinden zu, wir hatten ja auch damals immer den Hausfloor und den Hip-Hop-Floor, den kleinen. Ja, da hat der Harris damals auch mal aufgelegt. Und der alte,
der war bei uns bei der Weihnachtsfeier.
Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Oh, Harry, das ist auf dem Granate. Auf jeden Fall.
Eine Legende.
Auf jeden Fall. Das war uns lustig, auf jeden Fall. Auch eine schöne Berlin-Story für mich persönlich. Weil ich habe damals, wo ich das Dorf, wo ich dann hingezogen bin, hieß Küsel. Ja, so in einer A2 gelegen bei Thesen, so zwischen Magdeburg und Berlin. Ein kleines Kackdorf. Auf jeden Fall, das war für mich damals mit 15, war das echt deprimierend. Auf jeden Fall, wenn du so ein 136-Mann-Dorf siehst, Magdeburg ist ja auch die Metropole. Mhm. Aber die hatten damals halt kein, gab es halt Internet in dem Sinne nicht so wie heute. Das war nicht so präsent. Auch Kunst war dort nicht so vertreten wie heutzutage. Und es war einfach zugänglich auch. Das heißt, ich habe damals Hip-Hop-Sound angehört, immer mit Langfeld. Immer dann 20 Uhr abends, Freitag war das, glaube ich, immer mitgeschnitten, so auf Tape, alles recorded. Und da war Harris halt immer dabei, oftmals, ne? So, GBZ der Honecker und so weiter. Und da alles aufgenommen. Und da ist natürlich so der, der prägnante Stimme, ne? So, ja. Also neben anderen. Und dann irgendwann stehe ich mal, zwar auch in Cookies, glaube ich, stehe ich da und habe das gar nicht mitbekommen. Ich höre nur diese Stimme im Hintergrund im Club und sage, das kennst du doch, Alter. Das ist so, so markant auf jeden Fall. Und dann sag ich, was Harris so, ne? Und dann, das fand ich schon in Berlin irgendwie, das war für mich halt neu damals, ja. Dass man die Leute von überall her trifft. Und das, also das gab es damals schon, dass man sich da begegnet ist. Aber ja, das war halt in Cookies. Ich glaube nicht, dass das zum Beispiel im Bergheim damals funktioniert. Mhm. Ja, das um das mal. Ja, deswegen finde ich es interessant, wie das hier funktioniert, wenn ihr hier die Hip-Hop-Konzerte habt und die Leute auch am Wochenende kommen zu Techno-Events, ja. Wie das in der Crowd funktioniert. So.
Wir machen es ja sogar so, also meistens sind die Konzerte freitags. Das, ja. Zwischen 20, 21 Uhr und dann ist so gegen 23, 23:30 ist dann vorbei.
Ja.
Und die Leute, die auf den Konzerten sind, die dürfen dann aber auch drin bleiben direkt.
Ah ja, okay.
So. Und viele bleiben einfach da. So. Also auch, klar, die Gäste, die man sowieso kennt irgendwie von den Techno-Partys, klar, aber auch eben die eigentlich nur zu dem Hip-Hop-Konzert gekommen sind. Wenn die Möglichkeit haben, die hören sich zumindest mal an.
Ja.
So, also das ist schon interessant zu sehen.
Ich weiß noch, ganz ehrlich, damals, was bei uns auch für viele Freunde von mir, auch mein, vom Hip-Hop auf Techno-Partys gegangen ist, war auch natürlich, wenn man im jugendlichen Alter war, ging es ja darum Frauen, ja, so des Tages. Das war natürlich schon interessant, und der Vibe war natürlich anders.
Ja.
Ich werde nie vergessen, auf jeden Fall Hip-Hop-Events waren bei uns immer, sobald so ein Ellbogen irgendwo kam beim Durchlaufen, musst du sofort umdrehen und den machen.
Ja.
Ja, das war, für mich war das damals faszinierend. Ich habe das nicht verstanden, wie das sein kann, dass da hunderte, tausende Menschen über Stunden hinweg durch besorgt man auf alles Mögliche und dass alles so friedlich ist, dass die Leute miteinander zurechtkommen. Es gab nicht diese Konflikte. Und das hat mich tatsächlich fasziniert. Da wollte ich mehr von auf jeden Fall.
Ja. Ich finde es aber auch ein Unterschied zwischen Hip-Hop-Club und Konzert. Also, also in Hip-Hop-Clubs, auch altersmäßig, fühle ich mich gar nicht wohl.
Ja,
so,
ja.
Ich war vor kurzem hier im Hip-Hop-Club, ja. Weil der Tour-DJ von Haftbefehl Frizzo hat dort gespielt, hier in der Stadt. Und dann habe ich den dort besucht.
Ja.
Und das ist halt so ein klassischer Hip-Hop-Club mit so Tischen und Flaschen bestellen und Lounges und ja, halt auch so ein komischer Vibe. Da ist genau das, wenn du einen anrempelst, musst direkt gucken. Und ja, aber bei Konzerten erlebe ich das nicht so. Also ich gehe gerne auf Hip-Hop-Konzerte, also auch unabhängig von hier, war ich auch vor allem vor Pandemie immer mal wieder hier auf irgendwelchen Konzerten. Und da ist der Vibe eigentlich überhaupt nicht so stressig.
Mhm.
So, im Club ist es, also Hip-Hop-Club ist es was anderes. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch.
Ja.
Also weil die Leute hier, die auf so ein Konzert gehen, die haben dann Bock, irgendwie den Act zu sehen. Die sind ja auch alle da wegen dem Act.
Ja,
deswegen ist da gar nicht so dieser aggressive Grundvibe oder irgendwelche Differenzen. Und auch selbst die Künstler sind übrigens bisher alle da geblieben.
Ja.
Also sei es irgendwie TBK sowieso, die sind ja auch sehr elektronisch. Ja. Dann die Saftboys-Jungs sind nach ihrem Konzert hier bis morgens um 6, 7 im Club geblieben.
Aber bleiben Künstler nicht generell da, wo es eine Bar und Backstage gibt immer? Das ist meine Erfahrung.
Ja, aber halt auch auf der Party.
Okay.
Weißt, also die dann wirklich hier dann geraved haben.
Ja, ja.
So. Und gestern, die Jungs waren wohl auch bis 5 oder 6 dann hier. So, also ich finde, also das wird, glaube ich, auch in Zukunft immer mehr verschmelzen.
Ja.
Noch. Also so, man merkt das ja auch im Rap gerade. Mhm. Also auch die Rap-Beats werden ja deutlich Dancefloor-orientierter und geht hin, also sehr hin zum Vierviertel-Beat teilweise auch.
Ja. Stimmt, du hast recht, ja klar. Ich meine, gut, das ist auch ein natürlicher Prozess. Ne? Das hast du in allen Musikrichtungen. Ich meine, am Ende des Tages, da haben wir später das Thema mit Sicherheit, wenn man betrachtet die Entwicklung von Techno, also wo das herkommt, da ist nun mal Hip-Hop die Connection da.
Ja.
Ursprünglich, ne, wo man ganz klar sagen. Andererseits natürlich auch so, dass du, ich erwarte von einem Künstler auch immer, dass du im Künstler nicht stehen bleibst. Sehe ich auch bei meinen Künstlern, die ich jetzt betreue, halt, ich möchte, oder die Nummer A-Label zum Beispiel, das ist ja auch eine Entwicklung zu sehen, ne, so in der Diskografie, die man hat über die Zeit hinweg. Und alle Künstler, die irgendwann stehen bleiben, sich nicht weiterentwickeln, die fallen dann auch hinten runter.
Ja.
Ne, so. Das heißt, du bist ja eigentlich gezwungen dazu, dich weiterzuentwickeln und neue Genres aufzugreifen und zu inkludieren irgendwie. Aber ja, die einen machen es erfolgreicher, die anderen weniger. Für die anderen ist das halt so, nee, passt nicht zu mir so richtig tatsächlich. Und die bleiben dann auf der Strecke leider.
Ja. Dieser alte Spruch, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
Richtig.
So ist halt, ist halt Fakt. So, und kann man eigentlich eine gute Brücke schlagen, jetzt zu diesem musikalischen Switch, der ein bisschen, oder was heißt bisschen, der sehr stark während der Pandemie so stattgefunden hat. Also man merkt ja, vor allem ich hier als Clubbooker, du als Künstlerbooker, das Sound hat sich geändert, Altersgruppen haben sich geändert, nicht nur Altersgruppen der Gäste vor allem, aber auch Altersgruppen der DJs.
Ja.
Also DJs, die noch bis vor oder bis zum Beginn der Pandemie so on top waren und auch all die Jahre eigentlich Garanten waren für einen ausverkauften Club oder ein ausverkauftes Festival, sind stark überholt worden von Künstlern, die es teilweise vor der Pandemie noch gar nicht gab.
Ja, richtig.
Oder vielleicht, die gab es vielleicht in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Home-Studio, aber dann haben die durch Hör- oder andere Streaming-Möglichkeiten oder auch ihr eigenes Social-Media-Plattform gefunden oder Wege gefunden, irgendwie da durchzubrechen und holen eben die jetzige Generation, die, sage ich mal, jetzt mit 16, 17 vielleicht anfängt, irgendwie in diesen Musikkosmos einzusteigen, und dann die 18-Jährigen plus, die dann in die Clubs gehen, die holen die halt viel mehr ab als eben der 40-plus Dude, der irgendwie halt während Pandemie vielleicht eher gechillt hat oder vielleicht sogar auch Mucke gemacht hat, aber er hat, die Leute haben es nicht mitgekriegt, weil eben diese Social-Media-Affinität ja gar nicht so da ist, wie jetzt bei eben einem jugendlichen oder einem jüngeren Künstler, Künstlerin.
Ja. Ja, also definitiv. Das ist, wie gesagt, Berghain, ne, so, das ist ja so ein Paradebeispiel dafür. Oder wenn du dir das Roster mal anguckst, auch meine Künstler, die ich damals betreut hatte, die waren natürlich im Grunde bis auf Schimmern alle älter als 40.
Ja.
So, ne? Und ich kam dann auch als der Jüngere da rein, aber in der Relation bin ich ja Jüngere gewesen. Und da habe ich es für mich selber auch gemerkt, ne, so, dass da was etwas stehen geblieben ist, natürlich. Ja. Ne? Und Corona, was oder den Lockdown speziell genau genommen, was dort passiert ist halt, die ganzen Clubs, alles war dann nur mal dicht, die Safe Spaces waren weg, auch für es geht nicht nur Techno, es geht ja in alle Musikrichtungen, in alle Bereiche rein. Das heißt, die Leute, und wenn du auf so einem Safe Space angewiesen bist, natürlich, ne, wenn das dein Lebensinhalt, es gibt Leute, für die ist das ja mein Lebensinhalt, die wollen jedes Wochenende weggehen, die müssen irgendwo ausbrechen. Wenn du deine Ausbildung hast, wenn du zu Hause keinen Bock hast, wenn du sonst was für Probleme hast, und das wird dir auf einmal genommen, besonders als junger Mensch, ich kenne das ja auch damals, wo ich, wie gesagt, Magdeburg rausgezogen bin, auf dieses 136-Mann-Dorf, da habe ich am Ende vor so einem Baum auf so einem Feld gesessen und gekifft halt so. Ja, so, das war meine Zuflucht, die ich hatte. So,
ja. Ne?
Aber das war natürlich auf dem Dorf dann, und das war im Lockdown, hat man es gemerkt. Und da haben diese Leute, die junge Generation, die haben dann für ihre Crew, für ihre Crowd, die haben sich getraut, einfach zu spielen, ne? Haben dann so eigene Raves organisiert, wie man das früher auch gemacht hat natürlich. Ja. Ne? Da kommt das ja her. Und das ist das Interessante, was ich auch ein bisschen unfair finde, dass man das sozusagen der jüngeren Generation so ein bisschen vorwirft, so von wegen, die wären so lieblos oder so, das wäre so seelenlos musikalisch. Aber im Endeffekt haben wir genau das Gleiche gemacht, wie es in den 90er und 80er oder Ende der 80er auch mal war.
Ja.
Ne? So, wo unsere Szene, was wir so kennen, groß geworden ist am Ende des Tages. Nur sind es halt eben die Jüngeren. Und das erinnert mich so ein bisschen immer an, ja, wahrscheinlich ist das so ein generationenübergreifender Prozess, der stattfindet, dass man immer die Jüngeren immer ein bisschen denunziert, wenn man so möchte, oder nicht so ernst nimmt. Und am Ende des Tages, was die halt gut gemacht haben, die haben halt in den verschiedenen Regionen, von Region zu Region betrachten, ihre Crowd aufgebaut, hatten ihr Following. Und in dem Moment macht es natürlich interessant, ich kenne es auch als Promoter, du willst ja diese Leute haben in deinem Club. Ne? So. Und am Ende des Tages, nach Lockdown war es so, für mich zum Beispiel, ich gehe jetzt auch nicht mehr auf privat feiern. So, ja. Ne? Allein arbeitsmäßig, ich kann es gar nicht mehr konditionell delivern, sozusagen. Ich habe auch nicht mehr den Spaß daran oder die Energie, sozusagen privat so wegzugehen. Und die wollten aber weggehen. Und so ging es ja vielen anderen auch, Ü30 sozusagen, die nicht mehr so oft in Clubs sind.
Ja.
Das heißt, das macht der Promoter. Der muss natürlich die Bar, du machst das, verdienst dein Geld an der Bar, du hast Leute, die bezahlen musst, Miete, die bezahlen musst, dann wird alles günstiger geworden, sondern eher teurer leider. Und da hast du halt diese jungen Crews gehabt, die dir halt garantiert haben, die delivern dir zumindest ein Basispublikum von 100 Leuten, ungefähr je nach Region. In Berlin haben wir so viele neue Crews, die ich vorher nie kannte, ne, die dann halt im Park ihre illegalen Raves gemacht haben. Genau, da, ja, und so sind die halt, haben sich halt etabliert und die haben ihre Chance einfach auch genutzt. Ne, die haben dann, weil vorher war es ja auch so, da war ja kein Platz für diese Leute.
Ja.
Also, ne, du bist ja nicht als Promoter gekommen und sagst, ey, da kommt jetzt der 18-Jährige, der so einen Keller Musik macht mit seinen Freunden, den hättest du ja nie gebucht.
Ja.
So, ne? Also da hätte schon viel zugehören müssen. Selbst wenn er noch der größte Talentscout ist, glaube ich, denjenigen eine Chance zu geben, ist schon schwierig. Ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. So, ne? Meine eigenen Eventreihe, die ich damals hatte im Watergate, das war schon sehr viel Überzeugungsarbeit, da reinzukommen. Auch das zu bezahlen am Ende des Tages. Ne? So, ja. Und das hat sich schon definitiv verändert auf jeden Fall. Ich bin auch froh darüber, über diese Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das auch sehr respektiere und faszinierend finde. Ich meine, die müssen, muss noch viel gelernt werden natürlich. Deshalb viel wird auch wieder verschwinden, glaube ich, tatsächlich.
Ja.
Ja, das ist einfach, weil die Masse einfach zu groß ist am Ende des Tages. Und man sieht ja auch, dass es da ein paar Gruppierungen gibt, die sich durchsetzen, etablieren und das sehr schnell professionalisieren, die diesen Anspruch haben und es besser machen als andere. Für die anderen war es ein Hobby, was auch völlig legitim ist. Du musst ja nicht jeder erfolgreich sein damit.
Ja.
Also, aber ja, bin gespannt auf die Zukunft auf jeden Fall.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Ja. Also, ja.
Aber vor allem, was man halt gesehen hat über diese Pandemiezeit, wie schnell sich eben Szenen, Styles ändern können.
Ja.
Ja. Und also ich seh das ja hier auch. Also die Künstler, die halt davor, wie ich eben meinte, die davor irgendwie ausverkauft haben, die verkaufen jetzt vielleicht noch halb so viele Tickets wie ein Künstler, den ich vor Pandemie noch nicht mal gebucht hatte oder nicht mal auf dem Schirm hatte.
Richtig, richtig. Ja. Es ist halt, man muss aber dazu sagen, die verkaufen nicht nur aus, ist ja auch so, dass du, also meine Erfahrung ist zum Beispiel auch so, dass du damals hast mal den Headliner gebucht und dazu hast du davor und danach Support Acts, ne?
Locals
in der Regel. Ja. Ne? Heute ist es ja so, das finde ich persönlich, dass die jüngere Crowd, die du im Club hast, die feiern alle. So, ne? Also nicht nur den Headliner. Früher warst du, Leute sind zum Headliner gekommen.
Ja.
Der Floor war mega packed, der Mainfloor. Headliner war fertig und danach ist auf jeden Fall ein Drittel bis 50% des Floors war weg.
Ja, so. Stimmt.
Und das hat sich, zumindest aus meiner Perspektive, in vielen internationalen Venues hat sich das sehr verändert, tatsächlich nicht nur in Deutschland, besonders auch bei den Holländern. Und das heißt, man gibt diesen jüngeren Acts einfach eine Chance auch.
Mhm.
Du merkst es, wenn ein Anfang 20-Jähriger steht und es erstmal in so einem Club spielt und dieses Feedback bekommt, was das bedeutet, ne, dass er dann weitermachen will, dass er motiviert ist, getriggert, so, der will mehr einfach oder die will mehr dann am Ende des Tages. Und das war vorher nicht so gegeben, ne, auch weil die Headliner das natürlich auch mitkriegen, ob sie es zugeben oder nicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie das natürlich auch checken, da kommt jetzt eine neue Generation, ne, und ja, da, ja, ist letztlich, ich finde es überfällig auf jeden Fall und ich kann es auch verstehen. Für mich war es damals auch so, was wollte ich in einem Club als Anfang 20 auch mit dem Hip-Hop zum Beispiel und da steht ein Opa vor mir oder jemand, der könnte mein Vater sein und der bedient gar nicht meine Interessen oder der versteht gar nicht, was ich gerade möchte. Und der will einfach nur seine Ruhe haben, der will nach Hause, zu spät, ne? So, und ich war vorher, dass wir mal zur Bar oder Backstage gehen.
Ja.
Das sind halt nun mal die Dinge heute, die wichtig sind einfach,
ne? Ja.
Glaube ich persönlich.
Ja, ich meine, es ist ja eigentlich auch, liegt es ja auf der Hand, wenn du jetzt als, sage ich mal, 18- bis 20-Jähriger oder Jährige in den Club gehst, dann schaust du dir doch höchstwahrscheinlich lieber einen Künstler oder Künstlerin an, mit der du dich auch identifizieren kannst, wo du denkst, okay, ist ungefähr mein Alter oder halt ein bisschen älter, aber nicht doppelt so alt.
Richtig,
ne?
Richtig.
Und auch kommt wieder Social Media, der mich irgendwie auch mitnimmt, an dem Lifestyle kann ich irgendwie teilhaben, kann mich irgendwie da wiederfinden, als wenn ich mir irgendwie jemand anschaue, der mein Vater sein könnte und halt mal ab und zu ein Selfie von zu Hause postet oder von seinem Essen. Oder
genau, so. Richtig, richtig. Ja, oder überleg mal, was sich verändert hat auch, ne, dass die Leute sich gegenseitig auch befruchten so ein bisschen. Ich kann mich noch gut erinnern, früher war es immer so, bei uns, wenn wir so Raves hatten in Magdeburg zum Beispiel, ne, da wollte keiner seine Tracks weitergeben. Da hat man dann teilweise Vinyl abgeklebt, damit der andere nicht den Titel lesen kann
für
die Geschichten. Das ist ja heute undenkbar. So, ne? Und du guckst so, ey, Track-ID hier, Track-ID da und so weiter. Und das ist, finde ich persönlich, auch so ein wichtiger Schritt in die Zukunft, dass man sein Wissen auch weitergibt und dass es nicht mehr verpönt ist sozusagen, so Secret Weapons oder wie auch immer weiterzugeben, sondern einfach eine Teilhabe passieren lässt. Ja, weil früher war es einfach so, das war sehr elitär. Für mich war es ja auch so, als ich als junger Raver von außerhalb nach Berlin in die Clubs kam, das war natürlich eine Klickenbildung, da bist du nicht einfach reingekommen. Ja, und das ist heute schon was anderes. Und das freut mich für die junge Generation, dass es so etwas gibt. Ja, Oder ja, nur mal als Beispiel, Ulse kennst du ja auch zum Beispiel, ne? War halt gestern in London am A-Label und dann, ey, sagt Max und Simon halt, ey komm, lass den Ulse mal mitnehmen. Wer keine Kohle, lass ihn mal Flug buchen, konnte ja mitkommen, weil der immer zu allen Raves hinterherfährt.
Ja, ja.
Und, was, ne? Und jetzt überlegt mal, welchen.
Der war übrigens auch beim Saftpress-Konzert.
Ja? Der kommt heute auch noch rein.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. War auch schon mega.
Shoutout an Ulse.
Ja. Und in seiner Crowd. Aber so ist halt wichtig, ne, dass das weitergeht. Und das gab's. Für meine Begriffe hatte ich nicht das Gefühl, ich hatte nicht so eine Erfahrung damals, wo ich in die Clubs kam. Dabei gab es niemanden, der sagt, auch schön, dass du hier bist, komm dann nächstes Mal nochmal, schreib dir auf die Liste.
Ja.
So, ne? Und das hat sich schon verändert, denke ich mir. Und das ist das, was ich mag. Und es gibt mir ein bisschen Hoffnung, klar, bei all der kommerziellen Geschichte, die da so passiert online auf Social Media, wie amateurhaft das ist und dieser Profilierungswahn, der damit einhergeht.
Ja.
Ne? Das ist, aber es gibt auch mal die andere Seite dazu. Und es ist immer, man muss immer aufpassen, dass man nicht aus seiner alten Perspektive oder sagen wir aus einer Erwachsenenperspektive das betrachtet, was man ja mittlerweile leider ist, tatsächlich, ja, dann fällt mir auch schwer. Aber
ich wehre mich immer dagegen.
Ja, ich auch, tatsächlich, aber es ist halt einfach tatsächlich so. Ne? Man muss einfach mal zuhören, man den Leuten eine Chance geben und einfach mal machen lassen, so ein bisschen. Zumindest im Rahmen. Ja, man muss mal die Rahmenbedingungen abstecken und dann pass auf, in dem Rahmen kannst du dich bewegen und solange das passiert, ist super. Also,
ja.
Das hatte ich zum Beispiel, mal ganz ehrlich sagen, war auch gut nicht. So, ne? Da gab es halt nun mal, ich konnte nicht zum Beispiel meinen Künstlern und Künstlerinnen damals sagen, also ich denke, du müsstest das und das machen auf Social Media zum Beispiel oder du müsstest da und da spielen, auch wenn es mal weniger Gage ist zum Beispiel, so, das lohnt sich aber in dem und dem Kontext. So, das war dann immer schwer, dagegen anzugehen, was ich auch verstehen kann, wenn du das 20 Jahre machst, da kommt dann jemand an, der ist dann 10, 15 Jahre jünger und erzählt dir was, da denkst du dann auch, was willst du von mir?
Ja.
So, ne? Du warst vorher im Watergate, einmal mein Clubmanager, warst mein Logistiker vorher und jetzt willst du mir als Agent erzählen, was ich zu tun habe oder was.
Ja.
Das ist natürlich schwer, dagegen anzukommen. Klar, alles safe, fair enough. War natürlich auch der Grund, warum ich am Ende gegangen bin. Das war nicht der Grund tatsächlich, das ist auch eine schöne Geschichte eigentlich der Grund. Habe ich das erzählt, was der Grund war, warum ich gegangen bin? Hatten wir das schon mal?
Ich glaube, wir haben mal auf dem Balkon darüber gesprochen.
Das können wir. Ich werde nie vergessen, wie Schimmern, weil Max und Schimmern sind ja gegangen
oder
gegangen wurden. So
ja, genau.
In der Balance war das ja damals, was auch okay war im Endeffekt. Ne? Wenn man jetzt rückblickend das betrachtet, war das für alle Parteien die beste
Entscheidung. Also ich glaube, ganz ehrlich, für Max ist besser gewesen.
Ja.
Also er hätte sich nie so frei entfalten können
und
seine Vision so umsetzen können, wenn er dort geblieben wäre. Ich meine, natürlich hat ihm das viel geöffnet und den Grundstein für wahrscheinlich fast alles gelegt.
Richtig.
Aber alles, was er jetzt draus gemacht hat, mit der Energie, mit der Vision, das hätte er dort niemals umsetzen können.
Nee, richtig, genau. Und da gibt es ja einige Künstler, Künstlerinnen in diesem...
Er ist halt so ein Paradebeispiel. Für Schimmern ist wahrscheinlich jetzt auch viel besser.
Für Schimmern war damals, deswegen, das war der Punkt. Ne? So, weil klar, Max war dann raus, das war auch verständlich, weil er natürlich eine Größe hatte, der ist rausgewachsen. Und das gehört ja zum Leben dazu, dass du irgendwann mal erkennst und realisierst, okay, bis hierhin war es gut, aber jetzt gehen die Interessen auch dann. Das ist wie eine Beziehung so am Ende des Tages. Ne? Wenn die Lebensinhalte sich ein bisschen ändern und da irgendwie die gemeinsame Schnittmenge, einfach die Interessenlage einfach immer geringer wird, dann macht es einfach Sinn zu sagen, okay, pass auf, macht keinen Sinn.
Ja.
Separate hier und dann aber im Guten auseinandergehen. Und dann geht jeder seiner Wege. Und da kommt irgendwie was Neues auch, ne, auf beiden Seiten. Und das hat sich natürlich bei Max bestätigt. Bei Schimmern war es damals so, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe ihm versucht, davon abzuraten, mit Händen und Füßen diesen Schritt nicht zu gehen, tatsächlich.
Mhm.
Weil für ihn, bei der Größe seines Profils, war ich mir nicht sicher, da war das Verhältnis einfach anders. Also er brauchte in meinen Augen damals diesen Brand Berghain Osgood mehr, als Max das brauchte.
Ja gut, Max war aber auch schon weiter.
Genau, richtig so, ne? Und Schimmern wollte trotzdem gehen und ich war mir nicht sicher, wie weit das funktioniert. Und dann hat Schimmern mich dann eingeladen zum Gespräch und so und ich wusste schon, worum es ging. Ich konnte mir schon denken, weil wir hatten schon mal vorher so ein Thema. Dann saßen wir da und er so erzählt und seine Beweggründe dargelegt, warum er jetzt gehen muss einfach, ne? Das ist ein anderes Thema natürlich, brauchen wir jetzt hier nicht thematisieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht zu sehr Real Talk.
Genau, richtig. Aber das Spannende dabei war, dass er mich eigentlich überzeugt hat, weil er wollte gerne mit mir weiter zusammenarbeiten und ich auch mit ihm natürlich. Und das war das Spannende tatsächlich, dass er mich widerlegt hat. Weil ich habe ihm damals gesagt, nee, mach das nicht. Und wenn ich jetzt mal rückblickend betrachte in den letzten anderthalb Jahren, was wir erreicht haben in dieser Zeit, wie schnell das ging, und wir haben jetzt nicht gerade die Welt neu erfunden. Ja, so, das war jetzt keine Raketenwissenschaft oder irgendwas. Ja, und ich bin, habe ich gestern erst wieder gesagt, wo wir unterwegs waren, wo wir in London waren, wie froh ich darüber bin, dass er mich dazu gedrängt hat, diesen Schritt zu gehen, auch mich zu motivieren. Und dass er mich eines Besseren belehrt hat tatsächlich, ne? Dass das funktionieren kann, auch ohne diesen Brand Berghain im Rücken. Ja, und dass das diese Sicherheit einfach aufzugeben, dieses Risiko zu gehen. Und da bin ich mir nicht sicher, wie viele, man guckt immer die älteren Generationen an, die alten Headliner, wie innovativ sind die denn noch? Also ich wüsste jetzt tatsächlich,
eigentlich gar nicht.
Ich könnte niemanden erwähnen, der jetzt, ja, wo ich sage, oh geil, was du jetzt noch mit 50 gemacht hast,
ja,
wow. Oder guck dir die Labels an, die sie machen. Na gut, sagen wir mal, Marcel zum Beispiel, ne?
Ja.
Deadman mit Claudio, das Label, was wir da machen, Deadmanners und so weiter. Das ist natürlich noch, da kommt noch ein bisschen Innovation mit rein, natürlich.
Ja.
Das kann man nachher.
Aber Marcel war auch schon immer oder ist ja schon immer so ein DJ gewesen, den konntest du auch nicht in irgendeine Schublade reinpacken.
Ja,
das so, stimmt. Und das stimmt. Der steht halt, der steht, wie sagt man, so Standout,
ja,
weil
ja,
der kann dir Techno spielen, der kann dir House spielen, der kann dir Elektro spielen, der kann dir auch in 12 Stunden alles spielen.
Richtig.
So, ich habe es jetzt erst beim ADE, waren wir sonntags noch auf der letzten Party, da war so
eine.
Nee, da leider nicht, ja, aber es war sonntags, war noch so eine Secret Deckmantel Party.
Ah.
300 Leute,
ja,
in so einem alten Schießstand, Cheat Club hieß es.
Ja.
Und da hat er halt die ganze Nacht gespielt, immer mal wieder so back to back mit dem Kaspar von,
ja, ja,
Deckmantel und mit, ja, noch jemand, aber er hat im Prinzip die ganze Nacht gespielt. Ja. Das war so ultra geil, musikalisch, ja, halt von bis,
ja,
und, aber trotzdem so roter Faden aus einem Guss. Und jetzt eben mit dem Live-Act. Und das ist schon jemand, der immer an sich arbeitet. Da ist Matrix-Soundtrack und so.
Genau. Das stimmt. Genau, richtig. Ja, klar, definitiv.
Aber wenn man sich dann zum Beispiel, also ohne jetzt da irgendwie jemanden, der irgendwie dissen zu wollen, aber das Gegenbeispiel mit Ben Clock hat,
ja,
der ist halt Top-DJ, solider DJ.
Ja.
Aber das war's dann halt auch.
Ja, so. Richtig, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber das dann, ja klar, das ist dann, ja, schwierig tatsächlich, ne? Das ist dann. Wenn du die Entwicklung betrachtest, so, klar, Ben hat auch versucht, eine Jüngere wie Fadi Mohem zum Beispiel, ne,
ja,
einer Jüngere könnte so eine Chance geben auf dem Label.
Oder auch mit diesem Photon-Konzept, geiles, genau, Konzept,
ja,
also mega.
Mhm.
Aber das hat dann irgendwie ein paar Mal stattgefunden und dann ging das nicht wirklich,
ja,
weiter, so gefühlt.
Ja, aber das kann ich auch verstehen. Ich merke es ja jetzt auch, ne, wenn du so ein eigenes Projekt anstößt, was so groß ist von der Produktion her. Ne? Ich hatte auch bei Encode dann gearbeitet mal kurz,
mhm,
für Afterlife, für die Agentur. Und da habe ich ja mitbekommen, was da eigentlich hintersteckt bei so einer Produktion. Ne? Das sieht online alles immer, wow, geil aus. Dann hast du so ein 30 Minuten, 30 Sekunden Highlight-Video und alle denken so, oh, cool. Aber was das kostet, was für Manpower du da brauchst, um das umzusetzen, was für Kopfschmerzen einem das bereitet und was da alles schief gehen kann.
Mhm.
Klar, du hast ein feste Venue, hier hast du deinen PA und dein Licht, alles gesetzt, die Leute wissen, wo sie hingehen müssen, die Handgriffe sitzen, außer du weißt nicht, wo die Sicherungen sind, um den Kühlschrank auszuwählen. Aber ja, und dann überlegt dir, du bist im Printworks und hast da einfach hunderte fucking Lampen, und du musst die bestellen, dann müssen die Kabelsicherungen, Relais, muss alles passen, da kann so viel schief gehen in so einer Produktion. Und das natürlich schon, wenn du in deinem Alltag als Künstler oder Künstlerinnen generell, wenn du so ein Schedule hast, dann hast du eigentlich nicht die Zeit, sich um sowas zu kümmern. Sei das das Kreative oder sei das einfach nur die Produktion, das Abarbeiten. Und dazu brauchst du ein Riesenteam. Und dieses Team kostet einfach so viel Geld. Und am Ende des Tages wissen wir beide, dass man mit Veranstaltungen jetzt nicht mega viel Geld verdient. Also im Schnitt, sagen,
absolut,
wir mal, wenn du außer du gehst wirklich die große kommerzielle Schiene,
ja,
natürlich, aber letztlich die Gewinnmarge doch relativ gering.
Aber es sollte einem das wert sein. Also vor allem, wenn du so ein Standing hast, wie eben diese großen Headliner,
ja,
die sitzen ja jetzt nicht da und müssen jeden Cent zweimal umdrehen.
Es kommt drauf an, denkt man immer tatsächlich, habe ich auch gelernt auf jeden Fall, der Schein trügt oftmals tatsächlich.
Ja.
Also das muss man ganz klar sagen. Also ich kenne auch die ehemaligen Hon-Mitglieder alle so, die dann kannte ich auch noch, dass ich die dann, oder mitkriegst, wenn die dann nach Tulum fliegen, dann, weil sie den Business Class nicht mehr kriegen vom Promoter und den Status schon längst verloren haben, 5 Jahre vorher, dann immer noch aus der eigenen Gage einfach sich auf Business upgraden. Natürlich, weil es natürlich
angenehmer ist, aber auch da zu sitzen.
Genau, um auch da zu sitzen. Ne? Das, ja, gehört leider dazu.
Und wie, der sitzt nicht in der Lounge? Genau. Was ist da los? Läuft nicht richtig? Genau,
ist auch so. Ne? Oder du hast,
ja, ja,
schon mehr, kannst du nicht mehr bezahlen.
Ja, ja, ja.
Und das hat das Geile bei der jüngeren Generation, die jetzt nachkommt, die haben diese Begrenzung nicht im Kopf.
Ja.
Ne? Die machen das komplett neu. So, die entwickeln da was ganz Neues und das wird richtig interessant und spannend sein für die Zukunft, was da noch kommt. Klar, da wird es auch die Diven geben und die haben sie jetzt auch schon definitiv.
Ja.
Ne? Und die haben auch ihre Macken auf jeden Fall, ganz klar. Aber ja, was so die ältere Generation hat, dieses Problem loszulassen. Ne? Ist ja manchmal, meine Fußball hat ja, vergleich mal gerne mit Fußball, ne? Sondern eine Musikkarriere ist ja auch ein bisschen Leistungssport zu vergleichen. Du hast begrenzte Limit sozusagen im Grunde, dass man gehen kann, was man so erwarten kann. Lass es so 5 bis 7 Jahre sein, da kann man sich denke ich mir, das ist so meine Erfahrung ein bisschen, dass so als Durchschnittswert kann man das nehmen, da kannst du ein bisschen Geld verdienen, da kannst du dich etablieren und dann kommt es drauf an, okay, die wenigsten schaffen es dann darüber hinaus zu gehen natürlich, ja. Über die 5 bis 7 Jahre, aber in diese 5 bis 7 Jahreszyklus zu kommen, ist relativ machbar durch gute Releases, gute Kooperationen, harte Arbeit, das vergessen auch mal viele, das muss die junge Generation auch wirklich lernen, dass es nicht darum geht, einfach nur feiern zu gehen am Wochenende, ja. Sondern es ist echt harte, harte Arbeit. Und dazu gehört auch der Travel. Ich spüre das gerade auch seit einem Wochenende. Weißt du ja auch, ja. Auf jeden Fall. Genau, das sind so Dinge. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich dir manchmal tatsächlich in diesem Kontext, dass die ältere Generation und die jüngere sich mal zusammensetzen und dass es mal Kooperationen gibt. Und überleg dir mal zum Beispiel Clockworks mit Wieso Next Stars oder sowas. Ne? So, ja. Das würde jetzt inhaltlich nicht passen zum Beispiel, aber sagen wir mal einfach, dass da diese Fusion wieder gibt.
Ja? Ich wollte es gerade sagen, also was die jüngere Generation den Älteren voraus hat, finde ich, oder was die mehr verstanden haben, ist dieser Kollektivgedanke. Richtig. Zusammen was zu schaffen und dann zu wachsen.
Genau.
Was die Alten ja jahrelang, jahrzehntelang vorgemacht haben, war, du hast einen Big Player,
ja.
Bei jedem Label, angefangen Cocoon, Sven Feeth, Drumcode, ja. Adam Beyer, damals CLR,
meines
ja, Richie, genau, wobei ich finde, bei Richie und bei Chris Liebing war es noch am ehesten so, dass die ja auch diesen Kollektivgedanken hatten, also zumindest sich ein Labelpool aufgebaut haben, Künstler mitgezogen haben, aber meistens ist es so gewesen, du hattest den einen Big Player, der hat sich dann immer mal wieder so 2, 3 kleinere um sich geschart, die dann mal Warm-up spielen durften, ja. Mit durften, vielleicht auch Mucke produzieren sollten, ja, oder so, ja, wer ja, weiß.
Ja, genau.
Und die Generation jetzt, die haben ein Kollektiv, die pushen sich gegenseitig, die ziehen sich gegenseitig hoch, oder du hast einen, der ein bisschen vorne steht, auch wieder sehr gutes Beispiel mit Max,
richtig.
Mit A-Label zum Beispiel, oder hier bei uns auch Vision Ekstase. Das ja. Ist alles aus einem Team richtig. Herausgestanden. Du hast natürlich mit David Rilline, mit Love Ranger, 2, die so ein bisschen vorne dran stehen, die das ein bisschen ziehen, aber ohne das Team drumherum, ohne dieses kreative Team,
ja.
Die dann die ganzen Gedanken, die sich machen, Video, Merch, Events, jedes Mal den Club neu umbauen und ja, so weiter, ja. Das ganze Ding jetzt auch nach außen, ins Ausland tragen, das funktioniert halt im Kollektiv.
Ja.
Und weil jeder auch an den anderen glaubt und sich unteren sich gegenseitig befruchten richtig. Will und nicht der eine oben steht und eigentlich die anderen eher klein halten.
Richtig, richtig, so. Genau. Stimmt, ja, ich hatte auch den Tag das Gespräch tatsächlich, das war auch ganz interessant, wie sich Timetables verändert haben. Ne? Früher war so, klar, Primetime-Slot definitiv und damals der Closing-Slot, ne, bei Major-Events. Das war ja immer so die Playtime, die du haben wolltest, um zu zeigen der Welt als Künstler, Künstlerin, du hast dich jetzt durchgesetzt. Ne? Das,
ja.
Jetzt hast du es geschafft. Ne? Spielst Closing, Festival, Stage XY.
Ja.
Dann wussten alle, okay, du bist es. Das ist heute nicht mehr so. Ne? Heute siehst du teilweise eine Amelie Lenz, die spielt teilweise den 2., 3. Slot so auf Festivalbühnen. Ja? Und das ist halt der Primetime-Slot, weil sich natürlich auch da, das ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, aber dort hat sich auch verändert, dass die Gäste sich einfach verändert haben. Ne? Der Markt hat sich einfach am Ende, das ist ein Markt am Ende des Tages, der hat sich verändert, tatsächlich. Aber ja, und ich sehe es auch bei Max zum Beispiel oder bei A-Label, das fand ich mal faszinierend dabei, was er da geschaffen hat, oder was die Jungs Matze und Schimmer und er da geschaffen haben, diese kleineren, unbekannten Künstler, ich meine, wer kannte denn Rick davor? Ja, so. Wer kannte den Typen vor? Ein Inferruf, so ein ja. Affenpsycho.
Ja,
so,
ne? Ja.
So, und wer nicht alles noch dazugehört? Da gibt es so viele, und die haben eine Chance gehabt, können einen Release machen auf diesem Label, auf diesem Imprint, verkaufen über ihre Telegram-Gruppen und so weiter, sind so nah an den Fans dran,
ja.
Und verkaufen einfach mal, ja, jedes Release ist dann nach 10 Minuten weg, spätestens. Wenn das mal reicht. So, ne? Und das haben sie selber erarbeitet. Und wenn man noch mit dem Background bedenkt, wo die herkommen, das ist einfach ein Role Model für viele andere. Diese Option gab es in den 90ern für uns nicht.
Ja.
So, ne? Also nicht in dem Maße auf jeden Fall, glaube ich. Und da fahre ich allergrößten Respekt auf jeden Fall. Und ja, sollten sich, glaube ich, auch viele Ältere vielleicht mal genau hingucken und auch mal sagen, ey komm, lass mal machen. Ich meine, jetzt kommen sie ja alle.
Ja, aber mit dem falschen Hintergrund.
Ja.
Weil viele, also zumindest wirkt so, man ja. Soll da ja auch keinem was unterstellen, aber oft hast du die siehst du das dann so bei Social Media? Auf einmal gibt es dann Herzchen und Likes von dem Alten für den Jungen oder dann, ja, lass doch mal hier irgendwie was machen oder da. Und es fühlt sich aber so von außen irgendwie nicht richtig an.
Ja, ja, ja,
so, oft spürt man so, glaube ich, da schon diesen opportunistischen Gedanken, der dann da so ein bisschen dahinter steht. So.
Ja, richtig, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ja, weiß nicht, ich finde es immer spannend, auch wenn du nach Holland guckst jetzt gerade, was da auch wieder passiert. Ich habe das nie verstanden, wie das möglich ist. Das Land ist ja nicht riesig. Mhm. Ja, aber dass hier jedes Wochenende so mega viele Events stattfinden, in so einer Größe, die einfach für uns hier nicht wirklich realisierbar ist, ja, natürlich. Ne? Und dass die Leute da jedes Wochenende hinrennen, hinturnen und ja, einfach feiern und Spaß haben und dass so viel Platz für alles. Und dann hast du hier bei uns in Deutschland zum Beispiel oftmals mit Exclusivity. Ne, dann darf der da nicht spielen.
Wobei das in Holland auch teilweise schwierig ist.
Ja, klar, das hast du, ja, ab einer gewissen Größe hast du das natürlich. Ja. Ne? Aber das geht, ich finde das noch ein anderes Level, als wenn du zum Beispiel, wir haben es ja auch in Bayern. Also ja, musst du mal gucken, ne? Das, oder in Berlin ist ja auch so ein Ding, was du da hast. Das hat mich immer schon gestört. Und ich glaube, das wird sich, das glaube ich wirklich tatsächlich, das wird sich auf Dauer aufweichen auch, weil sich das nicht mehr durchsetzt, ja, ne, am Ende des Tages. Weil du musst einfach als Veranstalter dich damit, das versuche ich als Agent, das war auch mein Ziel, da irgendwie eine Kommunikation oder eine Position einzunehmen, wo man versucht zu vermitteln, dass man doch Sachen möglich machen kann. Und es gibt immer mehr jüngere Promoter, die kommen, die haben zum Beispiel dieses Exclusivity-Denken nicht. Ne? Die sagen halt, ey, mir doch scheißegal, solange du bei meinem Event, solange das funktioniert, warum machen wir einmal machen? Wenn das funktioniert, kannst du gerne auch woanders spielen, dann 6 Wochen später, auch wenn die Region relativ schmal besetzt ist. Aber wenn beides passt, warum denn nicht? Oder wenn wir dann ein anderes Label zu finden oder einen anderen Brand draus machen, wenn sich das ein bisschen unterscheidet, easy, mach einfach. So. Und das mag ich einfach. Das ist für mich einfacher, wenn du, wie gesagt, ist ja nicht nur Künstler und Künstlerinnen, wo wir über das Althergebrachte reden, oder die gestandenen Legenden sozusagen, sondern es geht auch auf die Veranstalter, haben wir vorhin mal ein kurzes Thema, ja, ja, wie die auch nicht in der Lage sind, ihre Strukturen aufzubrechen und sich anzupassen an den neuen Markt. Die passen sich im Grunde nur an, indem sie einfach das abgreifen, was auf Social Media
was funktioniert.
Das funktioniert, ja, das holen sie sich aus den jungen Konzepten raus und sagen denen dann, aber das, was du jetzt die letzten 1,5 Jahre gemacht hast, wodurch du groß geworden bist, das darfst du jetzt nicht mehr machen, wenn du morgen schon bist. Ja. Und das, wenn du das so ein, glaube ich, so einem jüngeren Künstler oder jüngeren Künstlerin erzählst, das kann demotivierend sein. Mhm. Weil für die, das überfordert die. Aber die müssen dann nämlich ihren alten Leuten sagen, die sie supportet haben und hochgebracht haben, ey, tut mir leid, aber ich bin jetzt zu groß, die wollen mich haben, ich darf jetzt nicht mehr für euch spielen. Und das sorgt dann wieder für diese neuen Konflikte auf der einen Seite. Und das finde ich ein bisschen schade tatsächlich, dass da auch, also meines Erachtens habe ich noch nicht mitbekommen, dass da wirklich sich Mühe geben wird, diesen Spagat zu schaffen und Kommunikationsebene zu schaffen zwischen all diesen Veranstaltern, den Jungen und den Alten, dass man zusammenarbeiten kann. Mhm. Ja,
so. Es gibt ja jetzt auch nach Pandemie deutlich mehr Veranstalter. Und also ja, Clubs gibt es nicht mehr, aber es gibt viel mehr Veranstalter.
Richtig.
oder Crews, die Partys machen. Und ja, aber oft, ich meine, das, was du jetzt gerade meintest, da ist der Künstler oder die Agentur dann teilweise auch ein bisschen mitten in der Pflicht.
Das stimmt, definitiv. Ja. Sehe ich auch so.
Weil ich glaube, wenn dann der Künstler zu dem Promoter sagen würde, pass mal auf, der hat mich jetzt schon 2-3 Jahre gebucht. Du buchst mich ja nur, du willst mich jetzt nur haben, weil der die Arbeit dafür geleistet hat. Ja. Oder im Prinzip viele andere auch, aber du weißt, was ich meine. Also die kleinen Clubs, die kleinen Promoter, die machen ja die Künstler erstmal. Oder die helfen ja dabei, den ja, Künstler zu wachsen. Ja. Und dann kommt eben Festival XY oder großer Club XY ja, und sagt, hey, jetzt aber in der Region nur noch für mich.
Ja, aber überleg mal als junger Künstler, du weißt es ja auch, da waren deine Idole gespielt früher. Also, und jetzt hast du die Chance, diesen Slot zu kriegen und kannst da spielen, du kannst da passieren, du weißt, was es für dich bedeutet. Ja, und allein... Und das ist natürlich schwer, du merkst es, denn es gibt natürlich Künstlerinnen, die haben dieses Backoffice mehr oder weniger dabei, die haben die guten Leute, die vernünftig beraten können, wo du meinst, dass die Agenturen damit ein Part spielen, klar. Und die sagen, okay, jetzt ist richtig, vielleicht sollten wir dieses Jahr nochmal absagen, nochmal warten, weil nächstes Jahr haben wir eine stärkere Position, ja, da können wir vielleicht besser verhandeln und können immer noch beides machen. Ja, so. Aber wenn du das sofort, ist ja das Problem, dass viele das annehmen und dann siehst du halt auf Stage 18, das Warm-up spielst du denn auf einmal, wo du dann denkst, kriegt eh keiner mit. Ja. Das passiert ja auch oft.
Und ja, das, genau, dann wirst du auf das Festival ja, gebucht, tauchst aber dann irgendwo im Billing,
genau,
irgendwo als Beiwerk auf, so kriegst richtig, dann irgendwie den Slot von 18 bis 19 Uhr. So. Hölle, Halle, Hölle auch. Ja. Ja. Spiel ist 18 bis 19, Halle öffnet um 20 Uhr.
Genau, richtig.
Ja, also, das ist ja echt immer so eine Sache. Bringt es dann auch wirklich was?
Nee, genau, da bin ich ganz klar, das bringt gar nichts tatsächlich. Auch nicht mal finanziell, ist ja klar.
Ja. Ja, ja, genau. Das ist ja das Nächste. Du ja, kriegst ja dann auch noch weniger genau, Geld, als richtig, du bei dem richtig, bekommst, genau, der dich eben schon länger gebucht genau, hat.
Richtig, definitiv so. Ne? Und dann damit verprellst du viele Leute natürlich. Ja. Ne? Es gibt natürlich auch einige, die freuen sich darüber. Aber das ist das Problem. Man muss ja auch sagen, die Leute, ich habe das mir auch selber beigebracht. Es ist ja nicht so, dass du Booking-Agent studierst. Klar kann man irgendwann mal lernen natürlich, aber ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich komme nicht aus der Generation, wo da jemand neben mir saß und mir das erklärt hat. Ich habe mir das versucht abzugucken, was andere machen. Aber mal, war mal froh, wenn ich in E-Mail-Spreads versehentlich mit drin war, von meinen Kollegen, habe es immer alles nachgelesen, so wie da kommuniziert wird und so weiter, um das dann zu lernen. Dann ist das auch eine Sprache, die du brauchst natürlich. Macht auch einen Unterschied, ob du mit dem kleineren Promoter kommunizierst oder mit dem riesen Festival. Klar. Also, wie ist das Wording da? Das ist mega entscheidend natürlich. Und das sehe ich jetzt auch in der Zusammenarbeit mit jüngeren Promotern zum Beispiel, die von mir Action buchen wollen. Ob das jetzt in Bad Breisig ist, in Offenbach oder in Offenburg und Schwerin oder was weiß ich, wo sie alle herkommen. Oder
hey Bro, ich würde mal gern hier.
Genau, richtig. Kriegst du so einen Einzeiler und dann Bestes oder sowas. Ne? Danach, okay, super. Und wer bist du jetzt? Ja, keine Ahnung. Steuernummer? Ah, nee, haben wir nicht. Tralala. Ja, das ist klar, das gehört dazu. Ich versuche den Leuten auch mal ein bisschen zu erklären, ruft denen an. Versuch mal ein bisschen mehr rauszufinden, ein bisschen Background-Check. Und da stellt sich dann schon meist raus, ob derjenige oder diejenigen was können so ein bisschen, ne? Was sie wissen, was sie da machen. Und ich versuche auch mal jungen Kollektiven da die Chance zu geben, dass denn auch einer von meinen Acts, die normalerweise dann nur in London, Paris oder wo auch immer spielen, dass sie da auch passieren, kommuniziere ich auch meinen Künstler gegenüber. Ne? Weil es für mich auch wichtig ist tatsächlich, dass man da noch passiert, egal wie groß man wird. Das hat Marcel zum Beispiel auch gemacht. Das fand ich immer, habe ich immer respektiert bei ihm. Ich war mal dabei, da haben so eine Tour durch Ostdeutschland gemacht, war mal Leipzig und Jena so eine Nacht, dann hat er noch irgendwo anders, glaube ich, Erfurt oder so nochmal gespielt. Das kann er natürlich nicht immer machen, klar, weil die Fees einfach, das Budget nicht so groß ist. Natürlich, das macht man dann ein, zwei Mal im Jahr, aber er passiert da immerhin, er kommt dahin. Und du siehst es dann automatisch, macht einen riesen Unterschied, ob du so eine Festivalbühne stehst, wo du so einen Graben hast, wo die Leute einfach so weit weg von dir sind, wo du, oder wie ihr eure DJ-Buch umgebaut habt. Ne? Ihr habt diese Intimität und dass er das, was man als, was den Club auszeichnet, was dir Energie gibt als Künstler, ne, wovon du, ja, einfach profitierst, was dich weiterbringt auch, ne, was dich motiviert. Und das hast du halt bei den Festivals nicht. Und deswegen sieht man immer auch, dass diese Künstlerinnen dann sich auch, ja, dass darauf was mitnehmen, was rausziehen können. Auch wenn es um, da geht's dann nicht um Geld unbedingt. Aber das muss man sich natürlich auch erlauben können, muss man dazu sagen.
Ja.
Ne? Ich versuche diesen kleineren Promotern auch immer, erstmal eine Chance zu geben, nicht gleich mal abzulehnen. Ich weiß, andere lehnen das sofort ab. Nee, mache ich nicht, solange da nicht Name XY steht. Aber das mag ich an meinem Job, aber das will ich auch weiterhin machen.
Ja.
Das ist mir ganz wichtig tatsächlich. Genauso wie du es ja auch machst.
Ja, ich meine, so baust du ja auch die Basis eigentlich auch langfristig auf.
Ja.
Genau. Also ohne. Also es gibt ja auch wieder Reichweite. Neue Leute lernen die Künstler oder die Künstlerin kennen und auch. Ich meine, nur weil jemand eben nicht in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München oder Köln wohnt, oder also irgendwie in den Main Cities,
richtig,
heißt es ja nicht, dass dort die Partys schlecht sind.
Nee, nee.
Oder dass die Promoter schlecht sind oder die Clubs oder so.
Nein, nein.
Absolut. Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt auch gute Partys, gute Promoter und gute Läden, die halt irgendwie sich auf Landstrichen befinden, mit denen man es nicht erwarten würde.
Ja, das stimmt. Das ist, genau, definitiv. Definitiv, das stimmt. Aber ich würde zum Beispiel jungen Promotern immer empfehlen, macht euch mal ein bisschen Gedanken vorher, bevor ihr so eine E-Mail schreibt.
Ja.
Dieser erste Kontakt ist so entscheidend.
Auf jeden Fall.
Wenn ich so eine E-Mail sehe, dann natürlich sofort, oh, okay. Mhm. Ja, so, ne? Ja. Aber kriege ich so ein Sheet, wo schon alles drinsteht, wo ich weiß, okay, da hat jemand Gedanken gemacht, oder der weiß auch, wie das ein bisschen funktioniert. Ja. Auch wenn der noch gar nicht so viele Events gemacht hat und gar keine große Produktion gefahren hat, ist es einfach so ein Vertrauensbeweis, wo ich sehe, oder macht sich jemand Gedanken gemacht, ne?
Ja.
Der sich einfach so random was rausgeschickt und will irgendwas machen und das jemand motiviert. Ne? So. Und wenn Leute anfangen, einfach wie blöd, weil ich habe meine Nummer in der Signatur immer, wie bei WhatsApp zu schreiben oder auf allem Facebook, Instagram oder wo auch immer, wo ich dann auch denke, ja, ist ja schön, aber, oder auch geil, junge Promoter fangen auch an, den Künstler zu schreiben. Ne?
Ja.
Ey, dein Agent antwortet gerade nicht. Ja, das hat einen Grund, so, ne? In der Regel. Also ich antworte schon immer auf alle in der Regel und manchmal, klar, gibt es halt Delay, aber manchmal antworte ich auch nicht auf gewisse Sachen, weil es einfach keinen wenig Sinn macht am Ende des Tages. Und sobald diese Leute dann die Künstler direkt anschreiben auf ihren Social Media Profilen, da bestätigt sich dann dieser erste Verdacht eben. Ne? Oh, leider. Ja.
Ja, das heißt, wir könnten eigentlich den angehenden Promotern, Bookern, Veranstaltern raten, wenn sie Interesse haben, irgendwie Künstlerinnen zu buchen, dann einfach sich ein bisschen Gedanken machen. Der Ersteindruck ist wichtig.
Hey.
Liefert eigentlich lieber ein bisschen eher zu viele Infos liefern oder ein bisschen mehr Infos liefern als zu wenig.
Richtig, genau. Mhm. Ich meine, der Punkt ist ja auch, heutzutage ist ja so, wir arbeiten auch mit einer Booking-Software, also kriegst du ja einen Link, wo die Informationen eintragen.
Ja.
Ja, so. Und ich bin immer überrascht, dass die Leute, die machen sowas ja nicht zum ersten Mal. Ne, in der Regel. Das haben sie ja öfter schon mal gemacht, klicken den Link, füllen das aus. Und trotzdem schreiben sie am nächsten Mal wieder so eine Einzeiler-E-Mail, die so below ist, wo du denkst, hast du es nicht gecheckt, ja, einfach so? Du weißt doch wahrscheinlich, dass du jetzt eh wieder so eine Art Link kriegst oder ein Sheet, was du ausfüllen musst, schickst da gleich vorab. So, dann nimmst du für beide Seiten die Arbeit ab, ne, überzeugst noch ein bisschen mehr über Professionalität, hast den besten, hinterlässt den besten Eindruck und hast auch eine Gesprächsgrundlage oder hab zumindest mal eine verdammte E-Mail-Signatur.
Ja.
Also, das ist ja auch mal hilfreich auf jeden Fall. Manche kriegen es ja nicht mal hin, dann hast du dann irgendwie, keine Ahnung, hartdruff@techno.com oder so.
Ja,
so. Ja. So nach dem Motto. Ne? Und dann steht da XX oder so und kein Name oder irgendwas. Ne?
Ja.
Hey,
ich ballern3000@gmail.com.
Das gehört dazu, ich finde es auch lustig. Yeah. Ich hatte damals auch das Problem, wo man Veranstaltungen gebucht hat, die ersten, musste ich ja auch lernen. Ne? So wie das war, dass du nicht einfach jeden Act XY kriegst, selbst, da geht es ja nicht nur um Geld, sondern es geht auch darum, hier ist derjenige oder diejenige vertrauenswürdig. Kannst du davon ausgehen, dass die Produktion entsprechend läuft. Und du kannst ja als Agent, ich kann meine Künstler auch nicht überall hinschicken und dann erzähl mir, Alter, Eddie, was hast du wieder
mit gemacht, Alter? Klar.
Pick hat nicht geklappt. Frankreich zum Beispiel. Frankreich war immer ein hartes Pflaster für uns. Aber so produktionsmäßig war das so low budget alles. Besonders wenn du dann in die ländliche Region kommst, hat sich geändert zum Glück, aber ich weiß noch, das war immer pain in the ass auf jeden Fall. Mhm. Ganz im Vergleich zu den Holländern, da hast du junge holländische Promoter, das finde ich mal wieder faszinierend auf jeden Fall. Und dann siehst du die Leute, und jetzt aus Gebesee, Heizhaus, hast du das schon bekommen?
Also das sagt mir was,
aber... Ja, das ist so bei Erfurt, die Ecke in Thüringen, das war eigentlich so eine Disco, so. Mhm. Großraumdisco ein bisschen. Das hat der Vater gemacht, Namen habe ich nicht im Kopf leider, und er hat das an seinen Sohn übergeben. Der ist 23. Und die haben das Ding umgerüstet, das ist ein richtig geiles Techno-Venue, machen so Techno-Bookings. Und natürlich gucke ich ja online, was haben die vorher so gemacht, wie sieht das so aus? Und da ist so, oh, war ja, ne? So, ziemlich hart. Und was die gemacht haben daraus, war jetzt jemand von mir da und hat mega geschwärmt, geile PA, geile Produktion. Und der Typ ist 23. Ne? Und hat so ein, was der da auffährt, mega, Alter.
Ja.
Oder Unreal, so, die gibt's ja auch nicht so.
Ja.
Ja, die sind auch alle noch eigentlich jung, ne? Die machen es auch noch nicht seit Jahrzehnten, aus für Produktion fahren.
Ja.
Aber das ist.
Man merkt einfach, da hat sich jemand wirklich Gedanken
gemacht. Genau, richtig.
Also.
Richtig, genau. Und das hat sich ganz klar verändert, weil auch diese Leute, besonders nach dem Lockdown, haben gemerkt, wenn wir uns etablieren wollen, wenn wir uns behaupten wollen, wenn wir den nächsten Schritt gehen möchten, müssen wir es besser machen als andere.
Ja.
Sondern wir müssen, um eine Chance zu haben, dass wir Headline XY bekommen, müssen wir da irgendwie auch die Competition eingehen.
Ja.
So, und das auch ähnliches delivern, dass die Leute uns vertrauen. Ja, und davon gibt es noch mal ganz wenige. Das trennt sich Spreu vom Weizen. Ist auch ganz gut in unserem Business, denke ich mal. Aber ja, das freut mich immer zu sehen.
In sowas. Ja,
ja. Wirklich, da geht mir ein bisschen. Ich freue mich immer, dass da macht meine Arbeit mir Spaß. Und wenn ich sowas sehe, Künstler kommt ja wieder und sagt so, ich habe immer so Feedbackgespräche danach. Wie war das Wochenende? Was ist so alles passiert? Und dann kommen die Eddie, Alter, mega geile Show. Mega, die haben sich wirklich gekümmert.
Mhm.
Oder, da gibt's so Sachen auch, so Hannover, so wie Code, Kimmy ist auch so ein Kandidat. Du kommst dann ins Hotel, wenn du da spielst bei dem, hat so ein Handtuch bedruckt mit dem Logo, steht der Name drauf und sowas, ne, kriegst so einen Präsentkorb ins Hotel. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten. Das haben wir auch im Club auch gelernt, ne. Wenn du, Headliner buchen willst und da aber nicht die Gage zahlen kannst, ey, dann machst du halt Hospitality.
Genau. Also, das ist Artist Care.
Genau, das ist das Entscheidende. Aber stell den DJ nicht ab, schick den, die Nachtleitung da vorbei. Versorgt ihr mit Drinks ein bisschen, ne? Und auch mal ein bisschen Gästeliste für die Freunde.
Lies auch die Rider.
Genau, richtig. Lies die Rider, richtig. Das ist halt so, und das muss die junge Generation noch lernen tatsächlich. Ja. Ne? Aber auch die Älteren, das gibt's auf beiden Seiten, aber besonders die Jüngeren haben es nicht so drauf.
Aber bei mir war es auch so. Also ich werde es nie vergessen. Also bei mir ist es ja ähnlich wie bei dir. Ich habe das ja auch, also mir hat das auch keiner beigebracht. Ja. Ich habe das durch meinen leider verstorbenen Freund, den Micha, bin ich da damals rein, der hat halt Partys gemacht, ganz so billo angefangen, im Jugendhaus Raves zu machen und dann Step by Step vom Jugendhaus in Club als Veranstalter, dann eigenen Club oder zum regelmäßigen Clubabend in einem Club gehostet. Dann haben wir die ersten größeren Events gemacht von 1000 Leuten an bis irgendwann zu 12.000 und alles learning by doing.
Ja.
Und als ich das erste Mal eine eigene Sache machen wollte, eben, also da war ich, also ich weiß gar nicht, 18, 19 oder so und hatte halt zwei, dreimal mit ihm so ein bisschen so eine Jugendhausparty da mitgemacht. Ja. Und dann dachte ich, jetzt mach ich mal was Eigenes. Ja. Hier in Stuttgart, im Comics hieß das damals. Es war so ein Gay Club, der hat auch teilweise so elektronische Partys gemacht hat. Und den konnte man halt mieten. Ne? Und wie es halt damals so war, im Prinzip hättest du ja genommen, was du kriegen kannst.
Ja, klar.
So, so ah, geil, Party machen. Und da hingegangen, gesagt, hey, kann ich einen Termin haben? Und die so, ja, kostet das und das. Und ich so, ja, korrekt, mache ich. So, und jetzt brauche ich noch einen geilen Act. Und dann wollte ich damals unbedingt Zombie Nation buchen. Ja. Zombie Nation live. Und dann war die Booking-Agentur, glaube ich, hier Gigolo Records oder so, also irgendjemand aus diesem Gigolo-Umfeld. Ja. Und ich hatte auch gar keine Ahnung, hab da halt eine E-Mail hingeschickt und hier Anfrage, ja, ich würde gerne Party machen, mit dem den Tag, mit Zombination und so. Und dann kriege ich halt eine E-Mail und da steht da drin, ja, klingt eigentlich ganz gut. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich da reinschreibe. Also da habe ich, soweit habe ich gedacht. Aber ich hatte an sich halt nicht wirklich Plan. Und dann schickt die mir so zurück und sagt, ja, das ist ja ein Live-Act hier anbei der Technical Rider und so. Und ich denke, was ist der Technical Rider? Ja. So, lest es, habe gar nichts verstanden.
Ja, ja, ja.
Und ich sag mir so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich so zurückgeschrieben. So, ja, ich verstehe das gar nicht. Ja. So, also, ich habe hier eine DJ-Booth und da gibt es Plattenspieler und Mixer. Und ja, das ist ein Live-Act. Ja. So, ja, brauchen wir noch einen extra Platz und extra Mischer und hat ihm mir das erklärt. Und dann irgendwann ging es natürlich auch zum Thema Gage. Und dann habe ich so überlegt und dann dachte ich, wie soll sich das denn rechnen? Ja. So, und am Ende habe ich dann gesagt, ey, das lasse ich mal besser und habe dann zwei Kumpels gefragt, ob die auflegen wollen. Also.
Ja, das stimmt. Ja. Das gibt's ja heute noch, ne? Ich weiß immer, wenn Rick da angefragt wird manchmal, ne? Als Live-Act.
Ja.
Promoter schreibt dann so, ja, wir hätten ja einen 3-Stunden-Slot. Also, du weißt schon, das ist ein Live-Act. Ja, ne? So, ja. So, ne? In dem Moment rufe ich dir dann mal an, jetzt aber erklären, also, wenn du den Act haben willst, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du weißt, was er macht. Ja. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig, ne? Will dir zu nahe treten, aber, ich habe da jetzt ein ungutes Gefühl, so, ne? Wenn du denkst, dass der Live-Act bei dir 3 Stunden spielen kann. So, tatsächlich kann er das.
Ja.
Ne? Das ist das Spezielle bei ihm. Aber das ist ja nicht so sinnstiftend, sagen wir mal so. Nicht zielführend auf jeden Fall.
Nicht so zielführend.
Genau. Aber trotzdem, das macht mir immer Spaß. So, was erheitert einen noch ein bisschen oder beziehungsweise.
Vor allem ist es ja auch schön, wenn man dann so einem jungen Promoter eben auch was mitgeben kann. Genau, beim nächsten Mal macht das dann hoffentlich besser.
Genau. Ja? Richtig.
Also, das ist auch was, ich musste das auch wirklich lernen, weil wir hatten es ja auch vorhin davon so ein bisschen. Also ich musste das lernen, mich ein bisschen zu öffnen für die für jüngere Künstlerinnen und auch Promoter und so weiter. Also vor Corona oder auch schon, sag ich mal so bis 2018 ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Da haben wir den Club hier ja mehr oder weniger von Anfang an, von 2009 an bis 2018 nur als Dreierteam geschmissen. Ja. Also Basti als Chef, Siggi als Night Manager, ich als Booker. Damals habe ich sogar noch, also ganz am Anfang habe ich ja auch noch mit Photoshop irgendwie Flyer gemacht.
Ja, habe ich auch, ja.
Basti und ich sind Plakate kleben gegangen bei Wind und Wetter. Ja. Und das lief ja auch.
Ja.
Also wir haben den Club ja auch weit gebracht, wir haben das etabliert, alles geil. Aber wir haben gar nicht gemerkt, wie wir. A, werden wir immer älter, Siggi über 50, Basti Mitte 40, ich auch 40. Ja. So, man verliert eigentlich echt den Kontakt zu den eigentlichen Gästen, weil anfangs waren immer noch deine Atzen im Club.
Genau, so, richtig.
Jetzt kommen die vielleicht 1-2 Mal im Jahr.
Ja, genau.
So, richtig. Von Siggi überhaupt keiner mehr, von Basti auch eher selten, bei mir halt ab und zu.
Ja. Richtig.
Und so ein Augenöffner für mich war dann tatsächlich mit dem David Löhlein. Der hat bei Cosmopop seine Ausbildung abgeschlossen, war da fertig und wollte dort nicht bleiben.
Ja.
So, nicht weil er sich nicht wohlgefühlt hat, sondern weil er gemerkt hat, wenn er da bleibt, dann ist er halt Teil von diesem Team, wird sicherlich da auch seine Entwicklung machen. Aber er hatte halt schon immer so Vision, Ekstase, was dann daraus entstanden ist. Aber auch generell wollte sich halt ein bisschen verwirklichen und hatte Ideen für Club, für Partys, war hier Gast und hat mich dann angerufen und hat gefragt, hey, ob wir denn jemanden suchen, er ist gerade mit seiner Ausbildung fertig und so, bla bla.
Ihr kanntet euch vorher nicht?
Überhaupt nicht.
Okay.
Also flüchtig, aber jetzt keine wirkliche Connection. Und
dann haben wir uns getroffen und dann hat er halt erzählt, was er so vorhat und was er gelernt hat und wie er sich einbringen könnte. Und fand ich das sehr beeindruckend, weil wenn er eigentlich, wenn du eigentlich bei so einem Betrieb gelernt hast und da Möglichkeiten hast, irgendwie zu wachsen, ja, dann ist es schon nochmal ein harter Schritt zu sagen, okay, jetzt gehe ich dann irgendwie zu einem Club. Richtig. Und guck mal, was passiert. Vor allem, ich habe das Erste, was ich ihm gesagt habe, ist hier viel Arbeit, wenig Geld.
Ja,
so,
ja,
ne? Und ja. Anfangs, also Basti wird dich sicherlich nicht fest anstellen können, ja, mit einem Gehalt, wie du es jetzt wahrscheinlich bekommen könntest.
Ja.
Also ja, das ist ihm nicht so wichtig. Wichtig ist lieber, dass er halt auch sich einbringen kann. Ne? Und
okay, geil,
ja, da habe ich das dann so, der war so ein bisschen der das war so ein bisschen der Moment, für uns auch, da haben, er meint, hey, ihr könntet aus dem Club noch viel mehr rausholen und das ist jetzt seit 10 Jahren oder seit 9 Jahren so, wollen wir nicht mal was umbauen oder wollen wir nicht mal irgendwie vielleicht so ein bisschen das Team vergrößern?
Und wir so, wie Team vergrößern? Ja.
Das läuft ja doch alles hier.
Ja, ja.
Bester Laden. So.
Das kenne ich auch, kenne ich auch.
Und das hat sehr viel ausgemacht.
Ja.
So, und da, ab da habe ich dann echt gelernt, so, okay, das ist echt wichtig, dich immer mit den Jungen auszutauschen, genau, und da auch drauf zu hören und nicht zu denken, du machst das jetzt seit x Jahren und weißt, wie es geht und die können eben nichts. Aber so arrogant war man, so unterbewusst ist man so geworden. So. Und mittlerweile macht mir das so viel Spaß,
ja,
mit denen zu arbeiten. Dann dann ist Vision Ekstase daraus entstanden. Jetzt kam dann mit den New Kids,
ja,
die im Prinzip so die nächste Generation, mhm, dazu irgendwie, die auch als Kollektiv, ja, dastehen, ein Label gegründet haben, auf die ich auch so durch Zufall aufmerksam,
ja,
geworden bin.
Ja, ja.
Und jetzt sind die halt auch ein fester Bestandteil, ja, von dem Club und vom Team eigentlich, ja, auch schon. Und deswegen ist es, also das beste Beispiel dafür, dass es sehr wichtig ist, da nicht so arrogant zu sein, nur weil man lange im Business ist und Erfahrung hat und denkt, man weiß alles oder man kann alles. Und gerade Social Media. Ich habe irgendwann gedacht, klar, ich weiß, wie man Facebook-Werbung schaltet, ich weiß, wie man postet und ich weiß auch, was Instagram ist. Aber wenn du da nicht regelmäßig mitarbeitest, du verlierst halt voll den Zugang, aber du musst halt einfach dranbleiben.
Genau. Ja? Wer bin ich bei dir? Da musst du auch zulassen. Das machen wir als Agentur zum Beispiel. Unser Team ist ja sehr jung. Ne? Das,
ja,
musst du ja auch erstmal kapieren. Ne? Wo ich mit Agatha zusammengegangen bin. Wie jung dieses Team ist, aber auch wie wichtig das ist natürlich. Ne? Dass man da nicht einfach reingeht wie vorher, man macht sein Ding, gibt ein bisschen was weiter. Sondern du musst Leute auch ein bisschen anleiten und die auch machen lassen. Ne? Ich kann nicht da kommen als der fast 40-Jährige und sagen, ey, ich weiß alles besser, wir müssen das aber so machen. Und sagen aber, nee, ich glaube, es wird besser für den Künstler XY sein, wenn wir das so und so in diese Richtung eingehen, ja, auf Social Media. Und tatsächlich, es funktioniert dann oftmals auch, ne, so. Und manchmal funktioniert es auch nicht, das ist aber auch okay. Du darfst den Leuten auch nicht das Gefühl geben, ey, du musst mal verkacken können.
Ja.
Ne? Du musst Fehler machen können, das ist ganz, voll, wichtig. Und das ist ja heutzutage bei uns leider das Problem, dass man diese Fehler nicht mehr zulässt, ne? Dass man Leuten dann auf die Finger klopft so dermaßen und dann eine Chance verkackt,
ja,
weg, ne, so. Und das, wenn man Leute das Gefühl haben, dann kann natürlich Potenzial bei freigesetzt werden. Das ist ganz interessant. Ich hatte auch interessanterweise auch mit den People of Poison aus München.
Ja.
Das auch. Das habe ich auch nicht vergessen.
Aber die hatten, gute Achsen.
Ja, ja, definitiv. Aber die haben natürlich auch eine Vision, was sie machen wollen.
Ja,
die waren,
ja,
mega engagiert. Die machen immer so Trailer und so eine Geschichte für ihre Events. Und das fand ich immer spannend, weil das machen wir ja auch. Wir versuchen ja auch mal so Videocontent zusammen mit Promoter zu schicken. Und wir schicken das so zu. Ich glaube, es war Summon Booking oder sowas. Und dann ist da in dem Trailer, den sie mir geschickt haben, aber nicht zur Abnahme, aber nichts von aufgetaucht. Ja, sondern es war einfach so ein Video, das ist so eine Stadt, urbanes Surrounding gehabt, und da war so ein Basketball, ich komme mit einem Basketballer, ne?
Ja.
Und dann ist so ein brennender Basketball, läuft so, tippt so die Treppe runter, und ich so, geil, dann bin ich ja früher ein Sega Mega Drive, so NBA Jam und sowas.
Ja.
Und ich so denen so zurückgeschrieben, ey, geiler Trailer und sowas, und dann bin ich dann ein Sega Mega Drive, NBA Jam, und der Leo war es, glaube ich, kommt so zurück, so, nur Fragezeichen, hä, was ist ein Sega Mega Drive? Und ich so, okay.
Hast du dich alt gefühlt?
Ja, einfach richtig. Ich habe damit telefoniert, ne? Und ich so, aber weißt du echt nicht, was das ist? Ich muss das mal googeln. Da merkt man dann, ne?
Ja, ja.
Aber ja,
absolut.
Das war schon lustig. Aber ich Frau, das ist schon krass, was die auch machen können. Man überlegt mal, du konntest, was du meintest, früher plakatieren gegangen, haben wir in Berlin auch gemacht, heute machen die Leute Trailer für Social Media.
Ja.
So. Und das in der Qualität. So, das ist mega. Auch ein Wendex jetzt gerade, der da auch für seine neue Maske was hatte. Das Ding sieht einfach ein bisschen fast schon aus wie Hollywood-Produktion.
Mhm.
So, ne? Das sieht ein bisschen aus wie aus der Herr der Ringe tatsächlich. Ist auch krass einfach so, ne? Das mit wenig, das ist schon viel Aufwand, aber geht dann nicht wirklich um Geld.
Ja.
So, oder hier die Techno-Schule-Leute aus Düsseldorf machen das ja auch. Und du siehst, da sind 10 bis 20 Leute in so einer Videoproduktion für den Trailer.
Ja, oder hier wie so eine Ekstase.
Ja, also genau. Ja.
Auch ein Riesenaufwand,
genau, der da betrieben auch, wird. Genau, ja. Richtig. Ja. Und das ist, und sowas ist cool einfach. Das, ich mag sowas, ich freue mich mal wieder sowas zu sehen. Das gab's damals nicht, wo ich, ne, so, ja. Zu Osco-Zeiten war das nicht denkbar. So, ne, da, wenn du da ein Fotoshooting hattest oder irgendwas für ein Presserelease, da hat allein die Maske hatte 2000 Euro gekostet. So, ne, und das ist, dafür machen die Leute heute so einen Insta-Trailer.
Ja.
Am Ende des Tages.
So, ja.
Und da sind alle noch im Kollektiv teil, den gehen sie alle zusammen auf die Party, kriegen ihre Gästeliste. So wie es früher auch mal war. Ja. Jeder, der mal geholfen hat, das alles so eine Veranstaltung zu realisieren, von seiner Freundin einladen, hatte Spaß.
Ja.
Free Drinks und gut Essen.
Ja, genau. Heute repostet dann jeder den Trailer oder den Beitrag oder kommentiert oder was auch immer. Und ich meine, damit bindest du ja auch wieder die Leute.
Richtig.
Ne? Damit fühlen die sich ja, und das ist ja auch die Gäste wollen ja mittlerweile.
Genau.
Idealerweise ein Teil von dem Ganzen
genau.
sein. Richtig. Das merkt man ja auch immer mehr.
Ja, genau. Und deswegen musst du die mitnehmen. Wir haben jetzt nehmen auch Alex Verhalle in die Agentur auf. Der ist für mich so der Sven Marquardt 2.0, ne? Und Techno-Generation. Ist auch schon krass, dass der für eine Reichweite hat mittlerweile. Und der macht das ja auch gar nicht so lange.
Ja.
Er ist eigentlich ja auch Fotograf, klassischer Natur, Architekturfotograf, aber mag halt Race. So,
ne? Ja.
Hat irgendwann angefangen, der macht da keine, viele denken immer, das ist ein Videographer, aber es ist ein Fotograf.
Eigentlich Fotograf,
genau, das sind Stop-Motion-Videos. Dafür haben wir ja auch dieses Image-Video. Und das ist schon auch faszinierend, was da passiert, weil das wird natürlich immer wichtiger. Weil am Ende des Tages muss ich ja auch als Agent oder von Agenturseite, wenn ich meine Künstler verbuche und ich verlange Betrag XY, dann macht das, ich will natürlich auch ein Rebooking haben, ne? Aber meine Künstlerin verkaufen zu wenig Tickets, wird der Promoter meine Künstlerin wahrscheinlich nicht wieder buchen danach. Also habe ich ein Interesse daran, dass er.
Vor allem nicht, wenn du beim zweiten Mal noch mehr Geld willst.
Richtig, genau, genau. Richtig, ne? Und deswegen geht das ja auch von Agenturseite, nicht nur von Clubseite, Promoterseite, auch die Agenturen, glaube ich, müssen in Zukunft drauf aufpassen und ihr Angebot ein bisschen erweitern. Das heißt, man muss den Promotern unter die Arme greifen und zu helfen.
Ja.
Das sind so simple Sachen wie Co-Host-Request zu akzeptieren auf Facebook für die Veranstaltung. Das geht darum, dass du Assets lieferst in Form von Bild- und Videomaterial, was der Promoter nutzen kann für Marketing. Das muss natürlich alles in Abstimmung passieren. Das ist mir wichtig, dass das kontrollieren kann. Ist halt leider so, dass es Leute gibt, die halt eine ganz eigene Vision haben, dann kommt der größte Schrott bei raus. Das gibt's auch oft genug. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass wenn man da zusammenarbeitet, funktioniert das ganz gut. Ist ja auch so, weil die Künstlerinnen wollen ja auch nicht was reposten oder resharen, was denen nicht ihrem Image entspricht.
Ja. Weniger,
ne? Das ist ja auch wichtig. So, ich kann ja meinen Ex auch nicht erzählen, ey, jetzt share mal hier diesen komischen Flyer, der aussieht wie ein Goa-Festival aus den 80ern.
Ja.
Oder so, das wird er natürlich nicht machen, so, ne? Am Ende des Tages. Also jetzt sehe ich auch in den Promoter, dass man da zusammenfindet.
Ja.
Dass man dann eine gemeinsame Visual Identity entwickelt auch. Natürlich in Agreement, dass beide Seiten da irgendwie einen Kompromiss finden natürlich. Aber ja.
Das ist auch übrigens ein großer Unterschied zwischen den alten, etablierten und den der jüngeren Generation. Teilweise posten die nicht mal die Veranstaltung oder den Flyer oder irgendwas dazu.
Ich kenne das Bergheim. Das war damals undenkbar. Da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Fertig.
Ja.
Ja, nicht. Natürlich muss man aber dazu sagen, kriegt natürlich auch Requests von den großen Veranstaltern besonders, die haben da schon Forderungen, wo ich mir denke, Alter, also mal halblang.
Ja,
also
klar.
Wenn du jetzt hier das komplette Access haben willst auf den ganzen Insta-Profil oder Social Media Profile, die sich die Künstler ja selber aufgebaut haben, und der mit deinen Advertising Access und was du alles haben willst, kann man ja alles machen, aber dann das gibt's halt nicht umsonst. Das ist nicht mit drin in diesem kleinen All-In-Deal für den Major Festival.
Ja, klar.
Da muss man auch schon Kompromiss finden. Die meisten sind aber redebereit oder kompromissbereit, muss man auch dazu sagen. Aber ja, das wird immer wichtiger tatsächlich. Das wird immer wichtiger werden. Auch natürlich aufgrund der Konkurrenzsituation in vielen Regionen kommt auch dazu. Andererseits, es gibt ja auch Veranstalter oder Events, wo das von Vorteil ist für die Künstler oder Künstlerinnen, wenn du auch dort stattfindest. Zum Beispiel mit Alex Verhalle ist das ganz interessant. Da sind natürlich alle Veranstalter interessiert, diesen Co-Host-Request einzurichten, dass beide gleichzeitig das posten, weil er einfach zu viel Reichweite hat.
Ja.
Ne, so, und die dann natürlich über Tickets generieren können.
Ja.
Ne, so. Lustig ist auch natürlich, weil man aussieht, wie viele ihn copy-pasten gerade. Und es gibt ganz viele Fotografen, die das nachmachen,
naja.
Also dieses Image liest.
Aber das ist ja oft so, einer setzt irgendwie so einen Trend und dann...
Richtig.
Ja. Aber es ist auch witzig, meine Ex-Freundin, die hat mir von diesem Alex Verhalle schon ja, kurz vor Pandemie oder zur Pandemie, ja, hat die mir von dem erzählt. Ja. So, und da kannte den eigentlich auch, nee, kaum jemand.
Richtig, ne? Ja.
So, und da habe ich das auch noch gar nicht so richtig, ja, ernst genommen. Sie haben gesagt, Partyfotograf, okay, ja, coole Bilder, ja, aber so, habe das so ein bisschen so abgetan, weißt du, ja, okay, nice, aber, und jetzt hat er sich halt krass etabliert.
Genau, richtig. Und das hat er alles sich selber erarbeitet, mehr oder weniger. Ja, das finde ich das faszinierend. Und die Leute kommen, worauf hinaus wollte, die Leute kommen mittlerweile auch zu den Events, wissen, wenn er da ist, die kommen extra wegen dem dahin. Ja, das ist sozusagen wie so ein Extra-Act, der, mhm, dabei ist. Ne? So, deswegen gibt es immer mehr Announcement auf ihn. Ich finde das mega interessant und spannend. Überleg mal, so ein Sven Markwort macht jetzt keine Eventfotografie, ist jetzt nicht vergleichbar.
Ja.
Der bildet schon diese neue Generation ab. Ja, und spielt das wieder auch, ne? Wie man,
ja, das ist, der trifft auch diesen Look vor allem.
Genau, richtig, richtig, ne? Und das ist alles fair, dass du siehst da niemanden, das ist für ihn ganz wichtig, auch wenn man das da niemanden irgendwie wasted aussieht, ja, oder irgendwas, ja, ja, das wirst du auf keinem deiner Bilder finden. Da werden auch alle gefragt vorher, viele schreiben auch, ich krieg's da mit, wie Leute ihn anschreiben. Und das ist schon Kunst, so auf jeden Fall, ich auch selber als Fotograf, ich bin, also, kann ich nur für mich sagen, Eventfotografie war für mich das absolute Horror. Ich habe ein paar Hochzeiten mal fotografiert, das war ganz schlimm, aber...
Zu unserer Zeit war das aber halt auch noch übertrieben wack.
Ja, das stimmt.
Also,
das stimmt.
Du hier partyfotos.de, ja, oder nightclubbing.de, ja, genau, oder so, und dann, ja, die Atzen mit im Club, die dann angefangen haben, die Leute zu fotografieren,
ja, ja,
und so.
Ja.
Das war ja auch, ja, noch echt, stimmt, wirklich wack.
Ja, stimmt. Du hast ja alle diese so Solarium-Gebräunten, auf jeden Fall, die mit den Tribal-Tattoos kamen, sowas.
Ja, genau, genau.
Oh, ey. Und dann alle so...
Ja, ja, ja. Genau diese Bilder.
Geil. Gibt's von mir auch noch, glaube ich, von früher.
Von mir gibt es bestimmt auch sehr
helle. Ganz schön eine Augenbraue auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich noch. Und noch in Baggy Pants auf jeden Fall, das war noch gut.
Ja. Ja. Nachdem wir jetzt ja wirklich sehr viel über Veranstalter, Promoter und so gesprochen haben, weil du ja als Artist-Booker eben auch da an den Künstler ganz nah drin bist, was würdest du denn jetzt eigentlich so den ganzen Hobby-DJs oder Künstlerinnen, die noch zu Hause sitzen irgendwie und Bock haben, sich zu verwirklichen oder versuchen, da aus ihrem Wohnzimmer, ja, rauszusteppen. Was würdest du denen raten?
Eine Grundregel von Anfang an auf jeden Fall, niemals diese Karriere, den Karriereweg einschlagen von Anfang an, um darauf angewiesen zu sein, das Geld damit zu verdienen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Verdiene dein Geld mit was anderem und mach das erstmal nebenbei. Bau das auf. Es ist schwierig. Du musst irgendwann die Entscheidung treffen, umzuswitchen komplett, ne, weil du kannst nicht zwei Sachen 100% machen. Du musst ja auch lernen, Fotografie und als Agent und Agentur. Ja. Das geht nicht auf Dauer. Aber ich kann jedem empfehlen, ich sehe es immer wieder. So, Berlin ist ein Paradebeispiel dafür. Am Ende spielst du halt dann in Berlin 3-4 Mal am Wochenende,
ja,
für Drinktickets und für 100 Euro. Und du wirst halt nirgendwo mehr gebucht. Du bist nicht mehr interessant für andere Promoter, weil du so random wirkst einfach am, ja, Ende des Tages. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Grundregel in meinen Augen erstmal, die man aufrechterhalten sollte. Und du musst im nächsten Schritt, geh weg, connecte, mach Netzwerke. Das ist das Allerwichtigste. Schließ dich nicht zu Hause ein,
ja,
geh raus, sprich mit den Leuten, ob das mit Gästen sind, Promotern, anderen Künstlern, die irgendwo da sind. Sei nicht zu offensiv natürlich, also natürlich schon offensiv, man kann sich heute was trauen auf jeden Fall auch.
Nicht annoying.
Nicht annoying. Wenn dir jemand nicht antwortet, ey, das gehört dazu. Du wirst viele Niederlagen einstecken, ja, müssen, am Anfang extrem viele. So, du wirst viele Rückschläge erleiden müssen, aber davon nicht unterkriegen lassen, einfach weitermachen.
Ja.
So, ich kann es bezeugen. So, ich habe so viele Acts auf jeden Fall, denen ging das nicht anders. Auf jeden Fall, die haben, so, und haben sich trotzdem durchgesetzt, weil sie dran geblieben sind. Glaub, ja, an dich, aber sei auch offen für Neues, das ist ganz wichtig. Und nicht zu festgefahren sein. So. Aber ja, das glaube ich so, würde ich als Grundregel mal mitgeben für den Anfang. Was danach kommt, ist ja nochmal eine ganz andere Level, auf jeden Fall, wenn es um Professionalisierung geht.
Ja.
Aber ja, eine eigene Identität auch. Das ist dann auch wichtig. Auf jeden Fall, denke ich mir.
Ja.
Und wenn es sobald es zu diesem Punkt kommt, dass es professioneller wird, sorg dafür, dass da Leute um dich herum sind, die dich gut beraten.
Auf jeden Fall.
Ja? Und lerne irgendwann auch, klar, weil wir das ja hatten mit Freunden und so weiter, man macht so Events. Es gibt ganz schnell einen Punkt auf jeden Fall, wo es wichtig ist, dass man vielleicht nicht unbedingt auf einer Business-Ebene nur mit Freunden arbeitet.
Ja.
Ja? So, weil du brauchst diesen externen Input, der ein bisschen objektiver ist.
Voll. Das könnte gerade wegen der Objektivität,
genau,
und auch, dass dir mal einer von außen ein ehrliches Feedback gibt. Deine Freunde, egal wie gut die Freunde, ja, sind, ich meine, klar, Kritik gehört auch dazu zu einer Freundschaft, aber oft wirst du halt meistens, oder oft wirst du ja immer in dem bestätigt, was du machst.
Ja, oder auch nicht, oder es gibt so Neidfaktoren. Mhm. Das ist ein Problem auch bei Freundschaften, das habe ich ja auch selber erlebt auch, dass dann irgendwann, wenn es Konflikte gibt, und die wird es geben, So, ne? Zwangsläufig, das gehört dazu. Und da ist es besser, wenn du mit jemandem eher eine objektive Beziehung hast, eine sachliche Beziehung, eine Business-Beziehung, da kann man sowas viel besser erörtern. Ne? Weil du hast, du unterstellst dem anderen auch nicht, dass er seine eigene subjektive Perspektive da reinbringt sozusagen und nicht gut beraten kann. Das ist dann, ja, das denke ich schon, ist entscheidend, auf jeden Fall in diese Richtung zu gehen.
Ja, denke ich auch.
Genau. Und bilde dich weiter. Das ist ganz wichtig. Aber mit Dinge, Musik, ganz viel.
Ja.
Und geh nicht immer nur nach dem Beatport Top 100, das ist auch noch wichtig.
Ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja. Hab ein offenes, einen offenen Mind, was Musik angeht.
Richtig, genau. Ja.
Sei nicht zu festgefahren.
Richtig, genau.
Halte dich nicht nur an einem Trend fest.
Richtig, richtig.
So. Versuch nicht jeder Trend ist irgendwann auch mal vorbei.
Richtig. Versuche auch nicht die 90er einfach zu copy-pasten.
Ja.
Versuche ja auch viele neue auf jeden Fall. Ich will jetzt so back to old school und tralala. Aber ja, das gehört dazu.
Was glaubst du generell, wie lange dieser aktuelle Hard-Techno-Trend jetzt noch hält und was so der nächste Step sein könnte?
Der aktuelle Hard-Techno-Trend, ich dachte, ganz ehrlich, ich dachte auch von einem Jahr oder so, okay, es wird viel schneller vorbeigehen, als man denkt. Mhm. Aber jetzt ist es halt da, so es bleibt noch ein bisschen länger da.
Ja.
Aber es wird auch nicht unendlich weitergehen. Weil es ist einfach so, also kennst du vielleicht auch aus Promoter-Erfahrung, du kannst einfach keine Events machen mit 10, 16 Stunden Länge und dann einfach alle ballern von Anfang
bis
Ende durch mit 150, 160 BPM und dann so viel Distortion. Ja. Die Leute werden einfach müde, das Ohr wird müde, die Gäste gehen nicht mehr zur Bar, trinken, Promoter verdienen kein Geld und es die Line-Ups sind doch immer die gleichen, so, ne? Und,
ist auch ein bisschen eine Altersgeschichte.
Ja.
Also, was das Publikum angeht.
Genau.
So oft entdeckst du ja diesen harten Sound eher im jungen Alter und bist dann ein paar Jahre dabei und irgendwann, wenn du älter wirst, kannst du halt auch nicht jede Nacht mehr eben 6, 8, 10 Stunden 140, 150 richtig. BPM plus um die Ohren schlagen.
Richtig, ganz genau. Sehe ich auch so. Ja, aber es wird schon eine Weile weitergehen. Cool. Also, das ist aber auch nicht schlimm, es ist ja nicht nur Hardtechno, ist ja nicht allumfassend.
Ja.
Es gibt ja immer so, dass sich dann aus der Szene heraus so Sachen separieren und da loslösen von und ihre eigenen Playgrounds finden, so, ne, wo sie dann passieren. Und das ist in Ordnung. So, ne?
Ja.
Da gibt es halt verknüpft nebenan exemplarisch dafür stehen für diesen Sound. Und dann gibt es halt eben nebenan aber auch noch so Rotterdam Rave, der auch noch dazu steht, meinetwegen.
Ja.
Und dann hast du aber auch noch Deckmantel in Holland auch und halt wie sie alle heißen. Das gibt's, dann hast du aber auch verschiedene Festivals, Awakenings, hast du diese Hard-Techno-Bühnen mittlerweile, die auch mega voll sind. Das habe ich letztes Jahr auch gesehen.
Auch eine Time Warp hat mittlerweile harten Techno.
Ja, klar, richtig. Ja, definitiv. Das Problem ist dabei natürlich, deswegen musst du das ein bisschen revidieren, dass es doch länger bleibt, weil in dem Moment, wo die Großen anfangen, das zu übernehmen, und die Bühnen freizugehen dafür, dann wird das natürlich noch ein bisschen weiter sich etablieren.
Ja.
Und das wird es ein bisschen länger ziehen. Aber ja, ich bin ja auch, ich weiß auch noch, damals meine erste elektronische Musik, sozusagen mein Zugang dazu, das war damals eine Happy Rave CD. Das war, war ich, glaube ich, 13 oder sowas. Hatte damals so ein Karstadt in Magdeburg gekauft, weiß ich noch.
Ja.
Ich fand das Logo so toll, auf jeden Fall durch Graffiti hat man nochmal und so nachmalen.
So ging es mir mit Thunderdome.
Ja?
Ja. Damals gab es ja noch Thunderdome-Werbung im Fernsehen.
Stimmt, okay, ja.
Und dann hatten die ja immer diese abgefahrenen, krassen Cover mit irgendwelchen Dobermännern. Und
genau.
Und mit irgendwie, in dem Alter damals fand man das halt auch geil, und dann dieser aggressive Sound und
so. Aber überleg dir mal, das war damals da schon Bildsprache.
Voll. Die haben das ganz früh verstanden, dieses Logo mit diesem, wie heißt der denn? Also dieses typische Thunderdome-Logo mit diesem Dude drauf und so.
Richtig, ja, klar.
Bis heute kennt es jeder.
Genau, richtig. Und überleg dir mal, die anderen Technos, die dann kamen, um es abzuheben, gibt's halt wenige, die Logos haben, ne? Es gibt ja so, also im DM-Bereich hast du dann, sie alle haben ihre Logo und Trailer, und ich glaube, das wird auch das nächste sein, was bei uns kommt, dass man das auch sehen wird, verstärkt, dass da eine ganz klare, verstärkte Visual Identity stattfinden wird, einfach um sie abzuheben. Weil die Lineups werden auch immer größer, ne? Wenn du die Festivals siehst, wenn du dich da abheben willst, dann musst du irgendwann hervorstechen.
Ja,
Das geht gar nicht anders. Ja.
Neben dem ganzen Techno-Business bist du ja auch Fotograf, wenn man das schon ein paar Mal rausgehört hat. Ist das jetzt eher Hobby geworden? Oder also Leidenschaft und Hobby?
Ja, das war, vorhin hatte die Empfehlung, man kann nicht zwei Sachen hundertprozentig machen.
Ja.
Das ist natürlich meine Leidenschaft. Ich wollte es auch gerne machen. Das war, ist auch in mir immer noch drin, weil ich mag das einfach zu fotografieren. Also muss dazu, ich fotografiere analog im Mittelformat. Das ist nicht das Selbstverständliche. Ist auch sehr teuer, sehr kostspielig. Für mich ist es weniger Kunst, es ist mehr Handwerk tatsächlich. Mhm. Aber ich mag es, so Sachen zu entwickeln. Wenn du in der Dunkelkammer stehst und dann hast du eben dein 6x7 negativ, da kommt auch das Tattoo dann halt, 6x7. Wenn das dann, das Bild einfach dann entsteht, das ist schon ein magischer Moment tatsächlich. Und ich würde es gerne weitermachen. Auch. Mhm. Natürlich, aber man hat dafür keine Zeit. Du brauchst dafür auch einen Kopf. Ich meine, als Produzent kannst du auch nicht. Ich sehe es bei meinen Acts jetzt, wenn ich ihren 10, 14 Mal durch die Weltgeschichte schicke, die haben ja kaum Energie noch am nach dem Reisestress und Wochenendstress auch ins Studio zu gehen und da kreativ zu sein.
Ja.
So, das ist denn, du musst dir dafür diese Zeit nehmen und du kannst es nicht erzwingen einfach am Ende des Tages. Ich würde es gerne machen. Ich habe jetzt ein Fotoprojekt, ein Fotobuch, was noch kommt, Force of Beirut, wo ich dann am 4. August 2020 nach der Explosion in Beirut im Hafen dort, 7 Tage später dort war, diese Dokumentation kommt, hat natürlich auch die Verbindung zum Nachtleben. Ja, das ist für mich immer wichtig, diese Verbindung, diesen Spagat zu schaffen darin und Leute zu porträtieren, zu interviewen. Die Idee ist dabei, halt den Leuten eine Stimme zu geben aus Beirut, aus dem Nachtleben. Kennst ja auch einige Promoter von dort. Also die haben halt alles verloren einfach. Ne?
Ja.
So, das war was, wo uns Covid gefickt hat. Das war halt für die einfach nochmal eine ganze Nummer krasser auf jeden Fall. Plus Wirtschaftskrise, plus gar keine Hilfen. Ja, ganze Existenzgrundlagen zerstört worden. Und ja, genau darum geht's in diesem Buch. Das kommt jetzt, ich bin leider mega delayed damit, meinem Verlag, sorry Konzi. Das muss ich jetzt fertig machen, wollte eigentlich zum Weihnachtsgeschäft kommen. Das Buch ist im Grunde fertig, wird jetzt aber wahrscheinlich in Anfang nächsten Jahres kommen. Mhm. Vorbestellen kann man schon tatsächlich.
Bestellt euch das vor. Wo kann man es vorbestellen?
Den Link kann ich danach mal in die Kommentare posten.
Genau. Wir haben das YouTube-Game jetzt verstanden.
Ganz genau. Nee.
Ja, wir wollten ja dann auch, wenn es dann mal soweit ist, wir machen ja auch hier die Vernissagen regelmäßig.
Gerne.
Das ist halt schön, wenn wir das ja auch dann in irgendeiner Form mal umsetzen
können. Gerne. Ich war jetzt in Paris erst gewesen auch. Ja. Das ist ein Bild, so ein Pianospieler, und das war gegenüber, so muss ich vorstellen, bei Beirut heißt das Energieministerium. Ministerium hört sich im Libanon immer so schön an. Es gibt immer so Ministerien, denkt man immer so nach deutscher Perspektive, die Leute arbeiten dort tatsächlich, aber tun sie nicht. Das ist alles mega korrupt einfach. Ne? Das kann man sich ja kaum vorstellen. Und die das Epizentrum der Explosion war im Grunde Luftlinie dann Kilometer hinter diesem Energieministerium. Und da konntest du so durchgucken von diesem aus den 30er Jahren war das Gebäude noch. Und das war komplett zerstört durch die Druckwelle. Du musst dir vorstellen, einfach gehst du Stuttgart und hier ganze Stadtviertel haben kein Gebäude mehr eine Fensterscheibe. Ne? Weil alles einfach kaputt ist, alles zerstört. Und da war halt, Jamun stand da mit seinem Piano und hat da gewohnt in der Etage drüber und hat sein Piano da mal reingebracht noch und hat da eben zu dieser Zerstörung im Piano gespielt tatsächlich. Und ich kam da mit einem Arte-Team. Das war übrigens Vanessa und Theresa, die Cabo Luftbrücke ins Leben gerufen haben. Mhm. Die habe ich dort getroffen und kennengelernt. Mit denen durch Zufall, über eine Bekannte, eine gemeinsame, haben sie uns vorgestellt in Beirut, wo ich da war. Und da habe ich ihn kennengelernt, wie er gespielt. Und dieses Foto ist da entstanden. Eine Langzeitbelichtung war das und das hat jetzt auf einem Charity-Event geht darum, dass man einfach ein Kinderhaus und keine kinderpsychologische Hilfe leistet. Und das ist eine Schweizer Stiftung, auch Libanesen, die sammeln dafür Geld und das konnte ich in Paris versteigern. Nur für gutes Geld weg tatsächlich. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall, da waren viele andere Künstler auch noch involviert. Internationale Künstler, aber auch viele libanesische Künstler. Und mich sehr gefreut, dass ich da Teil sein konnte. Geht um Musiktherapie, hauptsächlich Kunsttherapie, was sie machen. Ist für uns halt leider unvorstellbar. Ich dachte, wenn das Buch kommt, gerne nochmal, können wir nochmal in Ruhe drüber reden.
Ja, auf jeden Fall.
Muss ich mal gerne im Detail vorstellen. Auf jeden Fall. Wirkt dann, weil ich habe für mich immer das Problem, das, was ich gerade mache, ist natürlich schon sehr businessorientiert. Ja, so. Und das ist nie das, was ich machen wollte. Wie gesagt, ich habe Politikwissenschaft studiert, ich bin da mehr interessiert. Und ich glaube nicht, dass wenn ich irgendwann mal von dieser Welt gehen sollte, auf welche Art auch immer, dass man sich erinnern wird, auch Eddie hat geile Bookings organisiert. So, das ist nicht das, was ich möchte.
Ja,
ich möchte schon, dass man sagt, klar, wir kennen uns, wir sind Freunde, ne? Wir werden uns aneinander erinnern, definitiv, aber ich würde schon gerne ein bisschen mehr hinterlassen.
Ja.
Das ist schon mein Anspruch auf jeden Fall. Auch übergreifend, überspannend, weil wir haben ja immer eine sehr europäische, eine sehr deutsche Perspektive und sehen gar nicht, was an unseren Grenzen da direkt nebenan passiert.
Mhm.
Auch ein gutes Beispiel zu Beirut, wo ich da war übrigens, wieder zurück zum Musikbusiness, warum ich auch gebrochen habe mit diesen Alten, mehr oder weniger. Und zwar haben ja viele auch, weißt du, auch in Beirut gespielt und gutes Geld verdient dort, ne? Auch im Techno.
Ja.
Auch einige Acts, die wir beide auch sehr gut kennen. Und dann nach dieser Zerstörung gab es natürlich viele Fundraiser, die gestartet wurden, dort vor Ort. Private Fundraiser über GoFundMe und ähnliches. Und ich habe damals, wo ich da war, dann einfach wollte ich versuchen, einfach das Nachtleben, unsere Szene zu aktivieren, da Geld zu spenden für die Menschen. Weil die Menschen hatten nichts zu essen. Da war einfach nichts mehr. Und dann habe ich das rumgeschickt an ein paar Leute, glaube ich, ein bisschen, knapp 50 Acts, wo ich weiß, die haben alle da gespielt und Geld verdient. Es hat aber keiner geantwortet. Keiner wollte sharen, so, weil es hat, ein arabisches, libanesisches Thema.
Ja.
Da merkst du das einfach, die Leute denken, okay, Israel, Libanon, der Konflikt, ne, das wird zu heikel, dann wieder Social Media. Und dann merkst du, A, haben die wenig Ahnung davon, wie Social Media funktioniert, das ist das eine, das ist überhaupt nicht gefährlich tatsächlich, zum anderen.
Ja, vor allem ist es ja auch absolut nichts Verwerfliches dran, das zu unterstützen.
Genau, es geht um was Humanitäres,
ja,
ne, so am Ende des Tages. Ja, und das war ganz klar, ich habe das dargelegt. Aber dass man dann auch nicht mal eine Reaktion kriegt von Leuten, die man schon lange kennt, ne, die das dann einfach so ignorieren und sagen zu können, ah, die E-Mail habe ich da nicht gesehen. Ich habe es aber auch nur so gemacht, ich habe die nicht angerufen, nur die E-Mail geschickt, einfach nur, damit ich die Leute nicht unter Druck setzen wollte. Weil mir war das schon ein bisschen klar vorher, aber es war dann doch sehr enttäuschend und deprimierend, ja, diese Reaktion zu sehen. Ne?
Ja, glaube ich. Schwach.
So. Und es gab einen, mit dem habe ich ja heute auch zusammen, mehr oder weniger, der hat es natürlich dann, der hat sofort supportet, ne? Und das war halt Max am Ende.
Ja. Ne?
So, und das sind halt so Dinge, ja, die haben mich schon sehr enttäuscht und da muss ich sagen, aber es, was heißt enttäuscht, man lernt auch draus, ist auch fair enough, sollen sie alle machen.
Ja.
So. Lustigerweise, wenn man dann sieht, dass es so Fundraiser gibt, wo dann auf einmal Waffen gesammelt, Geld für Waffen gesammelt wird oder für Drohnensysteme, da frage ich mich dann auch, okay, gut, da ging es um
Brot. Das dann aber auch jeder supportet.
Genau, da ging es um Brot und Kleidung und jetzt sammelt ihr auf einmal Geld für Waffen und Drohnen und das ist nicht mal anderthalb Jahre Differenz dazwischen.
Ja, ja.
Also da würde ich mich mal interessieren, was da bei euch passiert ist, wo der Unterschied ist. Und sorry, aber da gibt es ja natürlich schon Defizite. Ne?
Absolut. Da kann man das abschließend vielleicht auch noch aufgreifen, weil dieser Charity-Gedanke ist dir ja auch sehr wichtig.
Genau.
Oder auch eure Agentur und den Künstlern. Vielleicht kannst du da auch noch
was Richtig, genau. Ja, die Idee war ursprünglich, dass man versucht, ein System zu entwickeln, wie unser Business Leute von außen mit einbeziehen kann. Also meine Idee war eh bei For My People, die Agentur, die Idee ist ja dort entstanden, auch in Beirut, wie ich diesem Künstler dort helfen konnte. Leider muss ich natürlich respektive jetzt sagen, ich hatte keine Zeit dafür, weil klar war, ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ne? Ich kann, weil diese sich um europäische Acts zu kümmern, ist was anderes als um libanesische oder Acts aus der Swana-Region. Weil musikalisch, inhaltlich, künstlerisch ist das ein Riesenunterschied. Auch die Arbeitseinstellung ist was anderes. Und es ist nun mal einfach so, wenn ich hier einem Promoter erzähle, ey, buch mal bitte Act XY aus Beirut, verkauft kein Ticket zu, das Flugkosten, Hotelkosten und hast du nicht mal eine Gage. Und ich will auch nicht, dass die umsonst spielen, das wäre ganz wichtig. Also ich wollte, habe mich am Ende dazu entschieden, okay, dann stelle ich erstmal meine Netzwerke bereit. Versuche jetzt einen Visa-Prozess zu einzurichten, dass wir so ein so Safeguard sein wollen als Agentur vielleicht, dass man andere Agenturen motiviert, Künstlern zu helfen, in diesem Visa-Prozess für Europa zu helfen, da mit unserer Rat und Tat zur Seite zu stehen, weil wir Erfahrung damit haben jetzt auch mittlerweile auch aus verschiedenen Regionen, weil es unglaublich schwer für arabische Künstler oder Künstlerinnen, auch iranische gerade zum Beispiel, Visas zu kriegen, Künstlervisas oder Schengen-Visas aktuell. Besonders für Männer ist es schwierig, besonders für muslimische Männer, also mit muslimischen Namen ist das sehr schwierig. Bei Christen geht es wieder so ein bisschen. Aber die Frauen
sollen auch bitter eigentlich.
Ja, ist es tatsächlich. Ne? So, und du hast es ja nun mal im Libanon auch, dass die Namen natürlich basieren auf jeden Fall. In Deutschland, ich heiße Kruse nachher.
Ne? Ja.
So, das interessiert kein Schwein. So, ne? Da ist keine Religion involviert drin.
Ja, ja.
Und das macht aber einen Unterschied. So, männliche Künstler kriegen meistens maximal ein Jahr, wenn dessen Frauen halt 3 Jahre kriegen.
Mhm.
Ne? Zum Beispiel. Und das ist so, ja, da versuchen wir zu helfen so ein bisschen. Das versuchen wir gerade zu erarbeiten, zu etablieren. Und ich möchte perspektivisch jetzt im nächsten Jahr soll das dann passieren, weil die Agentur muss erstmal auch konsolidiert werden, also aufgebaut werden und dann kann ich da, habe ich mehr Kapazität und möchte das wieder aufgreifen im Detail. Und dann auch Charity-Aspekte in dem Sinne versuchen zu machen. Ich möchte nicht irgendwie, dass man die Leute als Almosenempfänger darstellt, sondern als Künstler, die sie sind, dass sie auch dafür respektiert werden und nicht, dass man ihnen einen Gefallen tut, dass man die jetzt mal bucht.
Ja.
Sondern sie sollen gebucht werden aufgrund dessen, was sie können. Das ist mir ganz wichtig. Ich weiß, dass es den Menschen auch wichtig ist, weil das sind keine Bittsteller.
So, ja.
Ne? Die sind deutlich besser gebildet als viele von uns hier tatsächlich. Ne? Die sprechen einfach mal 3 Sprachen, so im Libanon, haben deutlich besser studiert und bessere Zugangsbedingungen dazu gehabt, als wir das haben. Und die können uns beiden auch sehr viel erzählen über Ästhetik und teilweise auch über Musik. Das ist schon sehr spannend. Und das möchte ich den Leuten ja einfach beibringen. Aber das braucht Zeit, das braucht Kapazitäten leider. Und das muss ich mir vorwerfen lassen, dass ich das bisher nicht so geschafft habe. Aber das ist natürlich mein Ziel. Meine Acts unterstützen mich auch in dieser Beziehung. Genau, das werde ich auch dann tun.
Sehr gut. Ich würde sagen, das ist auch ein schönes Thema zum Schluss gewesen.
Ja.
Danke. Ich danke dir, dass du da warst. Wir haben ja heute noch eine lange Nacht vor uns.
Ja, schimmern muss heute 9 Stunden durchziehen auf jeden Fall. Ich muss in der Nebenstellung gut aussehen. Das sieht
ja
richtig. Wir beide.
Auf jeden Fall, morgen früh werden wir wahrscheinlich nicht mehr so gut aussehen. Gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Mein Lieber, danke dir.
Danke dir, aber bis dann.
Und dann hoffe ich, dass es nicht wieder fast 2 Jahre dauert, bis ich den nächsten Real Talk machen kann.
Hoffen wir doch mal, mein Lieber.
Das war's. Dankeschön, danke dir.
Immer wieder gerne. Danke euch.